So lange war Handball Deutschland auf der Suche nach dem einen Spielmacher. Wer zieht die Fäden im Rückraum? Inzwischen haben wir ihn echt gefunden. Ich finde, Philipp Weber hat eine unfassbare Entwicklung in den letzten Jahren durchgemacht. Und die wollen wir heute nochmal mit ihm beleuchten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Herz im offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Schmiso, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wird die Folge wieder präsentiert von der DKB, die schon so lange die HBL unterstützt. Und der DKB-Spieler des Monats ist ja wieder gewählt worden. Es ist nicht Philipp Weber geworden, den habt ihr auf Platz 2 gewählt. Aber er kann mit dem Sieger ehrlich gesagt ganz gut leben. Nationalmannschaftskollege Marcel Schiller, was hat der denn auch abgerissen bei der Olympia-Quali? Über die werden wir natürlich mit Philipp Weber reden. Genauso über seinen anstehenden Wechsel nach Magdeburg. Gibt nochmal eine große Veränderung, Rückkehr in die Heimat und den Weg, den Leipzig in den letzten Jahren so mit ihm auch gemacht hat. Er hat geile Anekdoten mit an Bord. Warum er seinem Vater nichts von dem Wechsel in dessen Heimatstadt erzählt hat, wie er ihn damals in jungen Jahren austricksen musste, um überhaupt, Komplott mit seiner Mutter hat er geschmiedet, zum Handball wechseln zu können. Und an einer Stelle hat er mir sogar vorgeworfen, dass ich schlecht recherchiert habe. Hat aber leider auch gestimmt. Ganz viel Spaß mit unserem Nationalmannschaftsspielmacher. Philipp Weber ist zu Gast in Folge 45 von Hand aufs Herz. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal einen absoluten Skandal besprechen. Ich freue mich sehr, dass Philipp Weber da ist, aber wie kann denn das sein, dass du noch nie eine Folge Hand aufs Herz gehört hast?
Ja, du Schmiso, wenn ich so viel Zeit hätte wie du, dann würde ich das mit Sicherheit auch machen. Aber ich muss mich halt ständig mit den Gegnern beschäftigen, habe dann noch einen kleinen Hund zu Hause, da bleibt wenig Zeit.
Oh ja, Hund ist echt viel Arbeit, ne? Ich glaube, das ist ein Fulltime-Job, ist fast wie ein Kind.
Also mittlerweile geht's wirklich. Also jetzt ist er ja 15 Monate alt, da ist es ein bisschen entspannter. Also da mache ich ihn einmal am Tag richtig kaputt und dann liegt er irgendwo in der Wohnung rum und lässt sich nicht mehr blicken. Das ist jetzt momentan sehr angenehm.
Okay, okay. Das heißt also, du powerst den einmal draußen aus und dann gibt er auch Ruhe.
So. Genau, 2 Stunden im Park, Hundewiese, Vollgas. Der ist so ein Ball-Junkie, der rennt die Bälle hinterher, legt sich dann irgendwann in die Pfütze. Das ist dann immer das Zeichen, so Papa, jetzt reicht's. und dann geht's nach Hause und dann ist er ruhig.
Und wie machst du das, wenn du auf Spielen, auf Auswärtsreisen oder jetzt Nationalmannschaft, passen dann irgendwie die Eltern auf oder wo gibst du den?
Nee. Also ich habe hier fantastische Freunde. Das sind so 5, 6 Leute, die sich immer so im Wechsel abwechseln und auf den Hund aufpassen. Und die haben ein geiles Schichtsystem, dass die eine hat Nachtschicht, dann kann die Vormittag auf den Hund aufpassen. Und das machen die echt überragend. Da gibt es eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo die sich schon selber organisieren. Das ist echt sehr, sehr dankbar.
Krass, okay. Also ein mobiles Hundehotel sozusagen haben deine Freunde.
So ungefähr, ja.
Und was war so das Anstrengendste? Stuben reinmachen oder
Ich muss sagen, das ging relativ fix. Also ich habe ja schon früher immer Hunde gehabt oder meine Familie, wir hatten immer Hunde. Und da habe ich das immer schon ein bisschen mitbekommen. Und ich habe eigentlich auf den Moment gewartet, bis er kurz vorm Einpullern ist, also kurz vorm Reinpissen ist in der Wohnung. Und dann habe ich ihn so dolle erschrocken und so dolle angeschrien, da war der außer sich und ist direkt zur Tür gerannt. Und das war, glaube ich, für ihn so ein Zeichen, oh, ich darf hier drinnen nicht pullern, wir müssen immer rausgehen. Und von daher ging das eigentlich relativ schnell. Vielleicht hat es einen Monat gedauert, dann war das draußen.
Das klingt aber ganz schön grob, sage ich mal.
Ja, es gibt ja auch welche, die legen Zeitung aus und dann alles sowas. Aber ich bin mit der Variante sehr gut gefahren.
Du hast die harte Methode gewählt.
Okay. Nur die Harten kommen im Garten, genau.
Stark, sehr stark. So, jetzt habe ich natürlich, das war jetzt wieder der größte Amateurfehler, ich habe vergessen, dich noch was zu fragen, was ich dich vorher fragen wollte. Du hast schon ganz natürlicherweise Schmiso gesagt, das ist mir auch sehr recht. Wirst du denn eigentlich Philipp oder ich glaube Flippi sagen ganz viele, wie darf ich dich denn eigentlich ansprechen?
Wie du möchtest, Flippi sagen eigentlich die meisten, also das ist zumindest im Handballgeschäft üblich, ja. Der Name. Es gibt manche, die sagen dann immer noch ganz förmlich Philipp, aber... Mhm. Flippi ist eigentlich so die Variante, die am meisten gesagt wird.
Ja, und das ist aber auch nie, wenn ich jetzt Philipp sage, hast du dann das Gefühl, du redest mit deinen Eltern? Das haben ja so viele, dass sie sagen, das sagt eigentlich nur noch meine Mutter.
Tatsächlich ist es bei mir genauso. Also ja. wenn meine Mutter mich anruft und der erste Satz ist, Philipp, was ist irgendwie so? Dann weiß ich genau, oh, irgendwas ist im Busch. aber nee, habe ich nicht. Alles gut, kannst ruhig Philipp sagen.
Okay. Ich weiß nicht, ob du das neulich mitbekommen hast, der Paulo Ottavio, der Fußballer, der diese absolute Horrorgrätsche gemacht hat.
Brutal.
Du schüttelst schon den Kopf. Der hat nämlich auch erzählt, dann im Interview, die Mutter hat ihn angerufen und gesagt, Paulo Ottavio, bitte melde dich, wir müssen reden. Dann hat er gemeint, da wusste er schon, wenn seine Mutter das sagt, dann gibt es eine verbale Tracht Prügel.
Der Klassiker.
Aber ganz so ist es bei dir nicht. Also wenn ich jetzt Philipp sage, zieht sich bei dir nicht instinktiv schon alles zusammen?
Nein, nein, alles gut.
Das geht. Aber ich versuche jetzt auf Flippy umzustellen. Wenn du das schon erlaubst, dann nehme ich das gerne.
Sehr gern.
Sag mal, dein Auge sieht wieder sehr gut aus. Da hatte ich jetzt ja, ein bisschen Sorge.
Überraschenderweise. Also gleich gekühlt nach dem Spiel, während des Spiels, dass es gar nicht erst vollläuft. Und ich bin heute Morgen auch ins Spiel gegangen und dachte mir, Mensch, so hart war es ja denn anscheinend doch gar nicht. Von daher, gutes Heilfleisch.
Wer es nicht gesehen hat, wir reden natürlich über die Partie, die wir zeichnen am Montag auf, die gestern war gegen Algerien, sozusagen das letzte Stück Richtung Olympia-Quali, die er echt souverän geschafft hat. Aber die haben schon ganz schön rumgemetzgert da, ne? Ich konnte leider nur die Zusammenfassung sehen, aber das sah schon heftig aus, was vor allem du
an. Ja, es war schon, das war schon echt brutal. Also man sagt ja immer so, vermeintlich Mannschaften, die qualitativ nicht so gut sind, die müssen sich irgendwie durch Härte hervortun. Ja. Das haben die sich auf jeden Fall zu Herzen genommen und wollten da ein paar Zeichen setzen. Zum Glück haben die dänischen Schiris das dann auch gleich gesehen und geahndet. Dann haben sie ein bisschen das Feuer rausgenommen, aber die haben schon ordentlich zugepackt, ja.
Wie ist das dann für dich? Ich meine, du bist ja jetzt nicht so ein Steffen Weinhold oder Domagoj Duvnjak, wo man das Gefühl hat, die leben von Schmerzen und finden das toll, wenn ihnen wehgetan wird, sondern du bist ja schon ein bisschen feingliedigerer Spieler, würde ich jetzt einfach mal sagen. Musst du dich da manchmal überwinden oder legt man das irgendwann ab?
Nee, ich bin tatsächlich auch ein Freund davon, mal eine abzubekommen, weil...
Wirklich?
Ja, ja, also es gibt einen Abwehrspieler damals hier in Leipzig, der hat mir mal erzählt, das Schlimmste für einen Abwehrspieler ist, wenn immer wieder der Angreifer kommt und es tut immer, also du tust ihm eigentlich immer wieder weh, aber er kommt immer wieder angerannt. Das ist eigentlich das Schlimmste für einen Abwehrspieler. Und ich sehe das immer so, wenn mir jemand weh tut, dann sage ich, okay, dann versuch's beim zweiten Mal nochmal. Zum Glück lassen mich meine Beine nicht so oft in Stich. Das heißt, ich kann immer gut weglaufen von den Leuten. Von daher passiert es nicht so oft, dass ich mal eine hart abkriege.
Okay, das heißt, du gewinnst quasi so deinen kleinen Psychokrieg mit den Mittelblockspielern, indem du sagst...
Ich versuch's zumindest. Ich versuch's zumindest, ja.
Ja. Gibt es denn irgendwen vielleicht auch in der HBL, wo du sagst, aber der hat mich immer so verprügelt, da hatte ich irgendwann keine Lust mehr? Gibt es irgend so einen richtig unangenehmen Gegenspieler?
Also so richtig verprügelt eigentlich nicht, aber also ich spiele zum Beispiel, jetzt war am Wochenende auch der Fall Max Dari. Der sieht klein, gar nicht so stark aus, aber das ist ein brutaler Abwehrspieler, der, also im positiven Sinne, der verteilt gefühlt jeden Zweikampf. Und das ist schon einer, der versuche ich immer gerne, den aus dem Weg zu gehen, tatsächlich. Also der, okay. Da ist wirklich eine riesen Herausforderung, den mal auf dem falschen Fuß zu erwischen. Das ist schon sehr, sehr schwer. Aber ansonsten, ich weiß, es gab damals, das war zum Glück mein Mitspieler gewesen, Elvas Klesniks. Bei der HSG Wetzlar, der tat immer richtig weh. Also wenn der dich erwischt hat mit seinen Pranken, dann hast du es auch 2 Tage später noch gesehen. Das war wirklich ein brutaler Abwehrspieler, wirklich in dem Sinne.
Ja, ja. Ich dachte immer, also es ist ja eh alles nicht mehr so völlig irre, wie es in den so 80ern war. Da hört man ja immer nur Schauergeschichten. Ich dachte immer, dass zum Beispiel Musa so einer ist, mit dem du jetzt leider nicht mehr in Magdeburg zusammenspielen wirst, weil er geht. Aber war der gar nicht so schlimm? Ich hatte immer das Gefühl, das wäre so einer, der noch so ein bisschen den alten Charme
auf hat. Jeden Fall auch. Also wenn er dich hat, dann tut das auch weh. aber wie ich es vorhin schon ganz kurz anklingen lassen habe, ich versuche dann immer vor den Leuten wegzulaufen. Ja. Er hat nicht so oft die Möglichkeit gehabt, mir weh zu tun.
Ja, ja. Bevor wir gleich nochmal über Olympia-Quali reden, bist du eigentlich, ihr wart ja in Berlin, bist du direkt gestern Abend nach dem Spiel dann noch wieder nach Leipzig gefahren oder wie hast du es gemacht?
Ja, genau. Wir sind alle ins Teamhotel gefahren, haben alle noch zusammen Abendbrot gegessen, haben uns dann verabschiedet und sind dann alle Richtung Heimat gefahren.
Ja. Und wenn wir es von hinten nach vorne aufrollen, wie war das Gefühl hinten raus? War es euch eigentlich vor dem Algerien-Spiel schon klar oder war das nochmal eine Erlösung, dass ihr das auch so deutlich gewonnen habt?
Also wir wussten vor dem Spiel, dass wenn wir unseren Job tun, dann packen wir das. Also da muss dann wirklich einiges schief gehen, dass wir es halt nicht schaffen. Von daher war die Stimmung, sage ich mal, nach dem Slowenien-Spiel schon ziemlich gut, wo man schon sagen konnte, okay, jetzt machen wir doch mal 60 Minuten unseren Job und dann sind wir auf jeden Fall dabei. Aber tatsächlich nach dem Spiel, als man dann in der Kabine saß, ist es dann nochmal so richtig hochgekommen. Also ich habe nach dem Slowenien-Spiel das erste Mal so das Gefühl gehabt, ey Philipp, du machst jetzt noch einen halben Schritt und du hast deinen Kindheitstraum erfüllt. Und das hat mir so einen Gänsehautmoment bereitet, schon nach dem Slowenien-Spiel. Und gestern, als ich dann nach Hause gefahren bin, alleine und dann nochmal alles ein bisschen Revue passieren lassen habe, ist schon ein Mega-Gefühl. Also wirklich tatsächlich Gänsehaut pur.
Ja. Und das war für dich echt immer so, mal Olympia mitzuerleben, das war schon immer ein ganz großes Ding. Ja.
Das war das allergrößte Ziel, was ich jemals hatte. Also das ist mir wichtiger sogar als irgendwelche Titel zu gewinnen. Also einmal bei Olympia dabei zu sein,
Okay.
ist, glaube ich, für jeden Sportler das allergrößte. Und auch wenn es jetzt durch die Pandemie ein bisschen anders sein wird, ist es trotzdem ein fantastisches Gefühl, dabei zu sein.
Ja. Dem steht ja auch eigentlich nichts mehr im Wege, oder? Ich weiß nicht, wie die Absprache mit Alfred Gislason ist, aber du hast dich auch bei ihm direkt so festgespielt, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, dass du im Sommer auch dabei bist, ne?
Ich hoffe es sehr. Ich glaube, wenn ich gesund bleibe und ja, meine Form halte, dann ja, wird mich Alfred mitnehmen, glaube ich.
Ja. Insgesamt so, was bleibt von dir sportlich hängen von diesem Olympia-Quali-Turnier? Wie hat sich's angefühlt? Wie gut hast du euch als Mannschaft gesehen?
Also körperlich war es natürlich eine Riesenbelastung. Ich bin ja noch froh, in einem Verein zu spielen, der nicht international vertreten ist. Das heißt, also für mich ist es noch ein bisschen angenehmer, aber da tun mir wirklich die Spieler teilweise auch leid, die da jeden zweiten Tag auf dem Parkett stehen und dann an einem Wochenende so ein immens wichtiges Turnier, nicht nur für einen persönlich, sondern auch für den Verband, für Deutschland generell, abzureißen, das ist brutal. Also das ist wirklich höchstes Limit, was man da gehen kann. Das ist unfassbar. Aber ich glaube schon, dass wir uns auch gerade jetzt nach dem Turnier noch mehr irgendwie zusammengefunden haben. Also ich glaube schon, dass gerade mit dem Comeback gegen Schweden wir gemerkt haben, ey, wenn wir unseren Job einfach 60 Minuten komplett gut durchziehen, dann können wir auch gegen Mannschaften, die ja, Vize-Weltmeister zum Beispiel jetzt waren, auch bestehen. Und mit dem Spiel gegen Slowenien haben wir das, glaube ich, eindrucksvoll dann auch bewiesen, dass wir einfach, wenn wir unseren Job tun, mit zur Weltklasse gehören. Jetzt geht es einfach nur, dass wir diese Konstantheit einfach reinbekommen und das in jedem Spiel abrufen und wenig ja, Phasen im Spiel drin haben, wo wir leichte Fehler machen. Und dann, glaube ich, war das Turnier für uns nochmal richtig wichtig, auch allein für Selbstvertrauen.
Man sucht so von außen natürlich immer so ein bisschen nach den Unterschieden, weil es ja diesen viel diskutierten Trainerwechsel von einem guten Jahr gab. Ich habe schon so das Gefühl gehabt, ich finde, es gab echt gute Spiele unter Christian Prokop, aber gerade so eine Comeback-Mentalität wie das Schwedenspiel, was ja dreimal kurz vor verloren war. Ich glaube, wenn Jogi die ganzen Bälle nicht hält und ihr dann auch nicht in jedem Angriff trefft, dann schafft man das Unentschieden ja nicht mehr. Ist das vielleicht schon so ein Unterschied, dass euch der neue Trainer dann nochmal eine andere Sicherheit gegeben hat?
Also das ist schwer zu beantworten. Also was Alfred auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht hat bei dem Turnier, er hat versucht, den ganzen Druck, der ja wirklich medial extrem auf uns eingeprasselt ist, hat er versucht wegzunehmen. Er hat sich bewusst immer gar nicht so krass dazu geäußert, sondern hat einfach nur gesagt, wir machen unseren Job und dann können wir das schaffen. Und hat das gar nicht so riesig zum Thema gemacht. Und ich glaube, dass dann auch bei ihm gerade nach dem Turnier ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist, dass es dann wirklich auch geklappt hat. Bei uns sind einige Steine gepurzelt, von daher sind wir jetzt extrem glücklich.
Ja. Wie war es für dich so, mit ihm zusammenzuarbeiten? Ist ja echt so eine Trainer-Ikone in Deutschland.
Ich finde es mega. Also Alfred hat natürlich jetzt vom Handball extrem viel Ahnung, aber was er auch extrem gut kann, ist so der Umgang mit uns Spielern. Also das ist, man hat oft die Situation, wo man einfach auch herzhaft lachen muss. Das bringt immer eine gewisse Lockerheit rein und er gibt einfach jedem Spieler immer dieses Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen, dass er extrem wichtig ist. Egal, ob du jetzt nur 5 Minuten spielst oder ob du jetzt 60 Minuten durchrackern musst, da hat, glaube ich, jeder ein sehr, sehr gutes Grundgefühl. Und das ist gerade in der Zusammenarbeit mit mir, weil ich habe ja nur mit dem Trainerteam vielleicht noch ein bisschen mehr zu tun als manch anderer Spieler, weil wir uns viel über die Taktik austauschen, gibt mir persönlich ein riesengutes Gefühl und ich glaube, das konnte ich dann auch immer widerlegen.
Ja. Es wirkt auf jeden Fall so, als wäre der Angriff echt mit jedem Spiel flüssiger und flüssiger. Ich finde, dass ihr im Angriff schon in Ägypten top ausgesehen hattet. Das hat sich jetzt nochmal fortgesetzt. Was gibt dir das Trainerteam so an die Hand an taktischen Mitteln? Was sind da so die Vorgaben, was sie sehen wollen? Von dir auch persönlich?
Also prinzipiell haben wir ja unser großes Playbook, wo wir gefühlt 400 Kombinationen haben und nochmal 300 Varianten dazu. Also es passiert schon ab und zu mal, dass wenn ich was ansage, dass irgendein Halber kommt und fragt, wie war das jetzt nochmal, was muss da passieren? Also es
Klingt ja
gibt
nach
viele Sachen.
American Football fast.
Es ist wirklich, also wir haben einen Spielzug zum Beispiel, der hat aber 10 verschiedene Varianten. Und die muss man ja auch mal namentlich alle unterscheiden und dann halt auch versuchen, genau dann zu spielen, wenn es halt passt. Das Wichtigste ist immer, dass wir erstmal diese ganze Grundstruktur halt reinbekommen, dass jeder das versteht. Und jetzt für jedes Spiel, wenn man das mal so sieht, es wird immer besser, weil wir einfach auch Zeit miteinander verbringen auf dem Feld. Also weil wir uns an Automatismen gewöhnen, weil in Julius Kühn weiß, wann er zum Kreuz gekommen hat bei mir oder Kai weiß, wann er parallel bleiben muss. Die Kreisläufer haben wir gut ins Spiel eingebunden. Von daher ist das so ein Entwicklungsprozess, der nicht einfach so da ist, sondern das muss sich wirklich über Zeit entwickeln. Und die Zeit haben wir eigentlich fast nie. Ja. Es ist immer ganz, ganz wenig Zeit und es war jetzt auch bei dem Turnier der Fall, dass wir vier ganz wichtige Leute reinbringen mussten in kürzester Zeit und wenn das funktioniert und wenn das hinhaut, dann sieht unser Angriffsspiel auch einfach, glaube ich, schon attraktiv aus und gut aus und jetzt haben wir es auch gerade im Slowenien-Spiel mit unserem zweiten Welle-Tempo-Handball extrem gut gemacht, wo wir einfach auch nicht immer gegen sechs spielen müssen, sondern auch mal leichte Tore machen müssen können und das hilft uns extrem und ja, ich glaube schon, dass wir von dieser schlechten Angriffsmannschaft schon weggekommen sind und jetzt auch vorne Akzente setzen können.
Aber sagst du schon auch, hattet ihr auch das Gefühl, es war im Angriff, hat es in den letzten Jahren davor nie wirklich geklickt, weil du jetzt auch direkt sogar schlecht sagst, ja.
Ja, es war einfach nicht gut. Also muss man ehrlich zu uns sein, wir sind zu oft in die Situation reingekommen, wo wir extrem viel Hektik hatten, wo jeder verunsichert war und überlegt hat, was er macht. Und wenn du am Überlegen bist, dann ist es ja schon zu spät meistens. Ja. Von daher merkt man jetzt schon, dass einfach eine Grundsicherheit da ist in den Abläufen. Und ich persönlich versuche auch immer am Anfang des Spiels Sachen zu spielen, wo ich jeden Sicherheit geben kann im Spiel, wo jeder genau weiß, was er zu tun hat, was einfache Sachen einfach sind. Und daraus entwickelt sich dann immer mehr. Und dann merkst du ja auch, welcher Spieler hat ein gutes Händchen. Kai hat gegen Algerien super mit dem Kreis zusammenspielen können. Julius, der konnte aus jeder Lage werfen und hat ein Tor gemacht. Und das entwickelt sich dann einfach. Und jeder hat ein gutes Gefühl. Und das macht es dann, glaube ich, im Endeffekt auch aus, ob wir vorne echt gut spielen oder halt Angsthase Handball spielen.
Du hast ja echt eine Riesenrolle in den beiden Mannschaften, die ja durchaus anders waren, in Ägypten und jetzt bei diesem Olympiaturnier gespielt. Wie waren das, als dann die drei Kieler zurückkamen, die WM ja aus privaten Gründen hatten ausfallen lassen?
Also mir persönlich hat es schon eine extreme Sicherheit gegeben. Weil ich wusste, okay, wenn wir vielleicht mal ein oder zwei Fehler mehr im Angriff machen, da hinten stehen halt der weltbeste Innenblock, die können uns Bälle wieder geben. Und da war ich extrem froh, dass die jetzt wieder dabei waren. Ich glaube, man hat das auch wieder direkt gesehen. Die Abwehr ist vielleicht einfach ein Ticken anders. Der Gegner hat vielleicht ein bisschen mehr Respekt, als wenn da ein Goller oder ein Firnhaber stehen, jetzt ohne denen irgendwas abzusprechen. Das sind beide super Abwehrspieler, aber auf internationalem Niveau ist, glaube ich, in Pekeler, Winczek noch mal mehr angesehen, gar keine Frage. Und da hat es mir persönlich einfach ein Top-Gefühl gegeben und ich war sehr, sehr erleichtert, als mir Hendrik, glaube ich, 3 Wochen vor dem Turnier gesagt hat, ja, er ist mit dabei. Fand ich eine super Nachricht und auch ein schönes Zeichen an die Mannschaft, glaube ich.
Ja. Ich habe heute mit Buschi in meinem anderen Podcast drüber geredet, der meinte, Hendrik Pekeler ist für ihn mit Abstand der wichtigste Mann dieser Mannschaft. Kannst du das intern unterschreiben?
Auf jeden Fall. Also er macht hinten einen Wahnsinnsjob, er macht vorne einen Wahnsinnsjob, er macht mittlerweile auch Quarterback-Pässe nach vorne für die erste Welle. der ist wirklich unfassbar wichtig. Also das, wenn der Block hinten, der Innenblock steht, dann gibt er den Torhütern Selbstvertrauen, gibt uns im Angriff Selbstvertrauen, weil wir einfache Tore auch machen können. Das ist schon eine Schlüsselfigur bei uns auf jeden Fall.
Ist ja die Frage, wen stellt man ihm eigentlich an die Seite? Winczek, mit dem er ewig zusammenspielt, oder Golla, der wie eine Rakete eine Entwicklung nur nach oben nimmt?
Unfassbar, ja. Also ich glaube, das ist Qual der Wahl. Ich glaube, gegen Slowenien war die Kombination Winczek, Pekeler, Golla unfassbar. Also was der Golla da abgerissen hat, war Wahnsinn. War vielleicht auch ganz gut, dass wir da Golla spielen lassen haben, weil die Spieler ja ein bisschen quirliger sind, ein bisschen kleiner sind, mehr als 1 gegen 1 gehen, wo vielleicht die größeren, schwereren Spieler ein bisschen im Nachteil sind. Aber es gibt halt auch Mannschaften, die halt aus dem Rückraum extrem viel Qualität haben und Wucht entwickeln können und da ist dann halt Winczek, Pekeler wieder in der Macht. Ja. Also ich glaube, das ist für uns eine Win-Win-Situation, dass wir da so Typen haben, die jedes System beackern können.
Das klingt echt gut. Und so ein bisschen noch der, ja, kann man sagen, die Entdeckung, ich weiß es gar nicht, aber ich finde es auch krass, wie Marcel Schiller seine Rolle da annimmt und ausfüllt.
Ja, also man sieht es ja jedes Wochenende in der Liga, also wie der eiskalt da seine Dinger reinmacht und wie der auch gegen Palicka das letzte Ding reinmacht. Zwei Angriffe vorher verwirft er, glaube ich, noch einen wichtigen gegen ihn und er nimmt sich den letzten Wurf, wo ich mir eigentlich auch sicher bin, wenn er den nicht getroffen hätte, wäre es 7 Meter gewesen. Er macht das schon extrem gut, auch vom 7-Meter-Punkt, extrem kaltschnäuzig. Ist eine richtige Bank auf jeden Fall, ja.
Ja. Und jetzt zu dir. Ich meine, das war ja schon lange so das Ding. Wer führt uns eigentlich im Angriff? Wem geben wir eigentlich so das Spiel in die Hand? Das war ja schon eine lange Suche. Und jetzt, du hast dich ja echt eindeutig als Nummer 1 da auf Rückraummitte etabliert. Wie geht's dir damit?
Ja, sehr gut. Also vor allem geht es mir sehr gut, dass ich die ganzen Kritiker, die das vor 2, 3 Jahren vielleicht auch belächelt haben, dass denen einfach zeigen konnte, dass sie damit falsch liegen. Und ich denke, wenn Deutschland gut spielt und wir gewinnen, dann ist immer alles schön und gut. Wenn Deutschland verliert, dann haben wir ja 4,5 Millionen Bundestrainer im Land, die eh alles besser wissen.
Von daher 4,5? Ich dachte 80.
Ja gut, es guckt ja nicht jeder Handball. Ne? Also,
leider.
Ja. Also ich sag mal, von den Zuschauern sind dann 80% Bundestrainer.
Ja, ja.
Da bin ich dann schon froh drüber und auch glücklich, dass man denen dann zeigen kann, ey, ihr habt da vielleicht auch Mist erzählt, das stimmt vielleicht gar nicht. Mhm. Gibt mir einfach ein gutes Gefühl.
Mhm. Warst du auch, klingt ja schon so ein bisschen raus, was ich auch total verständlich fände, warst du auch ein bisschen sauer dann über die Kritik in der Vergangenheit, weil es waren die meisten WMs dann im Endeffekt doch oder EMs enttäuschend in der Phase und in denen hast du ja auch eine große Rolle gespielt. Hast du dich da so ungerecht bewertet gefühlt in der Öffentlichkeit?
Ich habe, glaube ich, nach der ersten EM schnell gelernt, dass ich während eines Turniers oder so gar keine Medien mir anschaue. Also ich gucke nicht bei Handball World rein, ich gucke keine Handballartikel irgendwie, weil ich gar nicht keine Meinung von irgendjemandem wissen möchte, weil ich, glaube ich, am stärksten bin, wenn ich bei mir bleibe und mich nur mit meinem Spiel konzentriere und darauf fokussiere und, glaube ich, auch mittlerweile gut einschätzen kann, ob das jetzt von mir ein gutes Spiel war oder kein gutes Spiel war und ich ja dementsprechend auch das Feedback vom Team oder vom Trainerteam bekomme. Von daher war das am Anfang sicherlich eine Kritik, die man nie gerne gehört hat, aber ich glaube spätestens mit den zwei oder mit der EM damals in Österreich und den anderen Ländern und auch mit der WM habe ich meine Führungsposition unterstrichen und genieße da gutes Feedback von den Jungs und da interessiert mich jetzt mittlerweile nicht mehr, was irgendwelche andere sagen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste. Ja, das bei dir bleiben ist ein gutes Stichwort. Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, sind ja noch ein paar Monate hin. Trotzdem, so langsam darf man sich ja jetzt mal Gedanken drüber machen und vielleicht einen kleinen Plan so im Kopf zurechtlegen. Bob Hanning sagt seit 8 Jahren, Gold, ist klar. Pekela sagt, das ist vielleicht noch ein bisschen groß. Was sagt Philipp Weber?
Also ich habe auch die ganze Zeit gesagt, es wäre erstmal schön, wenn wir dabei sind, bevor wir jetzt über irgendwelche Ziele dort sprechen. Jetzt sind wir natürlich dabei und jetzt wollen wir natürlich auch dahin fahren und eine Medaille holen. Das ist mein ganz großes Ziel. Also ich glaube, wir haben das Potenzial dazu und jeder, der da jetzt hinfährt, um einfach nur das Flair zu genießen, der ist da auch fehl am Platze. Also ich glaube schon, dass wir da eine Mannschaft aufs Parkett hinkriegen, die da ja auch, glaube ich, wieder dieses Rio-Gefühl irgendwie aufleben kann den Leuten auch das erzählen kann, wie es sein kann, wenn man was gewinnt dort, was das für ein unbeschreibliches Gefühl sein kann. Von daher bin ich da optimistisch und möchte natürlich auch unbedingt eine Medaille mit nach Hause bringen.
Mhm. Hast du mit den Jungs mal geredet? Das 2016 war ja das unfassbare Jahr, als Titelträger dann dahin fahren und gleich die nächste Medaille einkassieren. Hast du mit den Jungs, die damals schon dabei waren, nochmal drüber gequatscht?
Ja, es ist schon oft das Thema jetzt gewesen, auch gerade bei dem Turnier. Da habe ich viel mit Bam Bam, Raffi und Heine, die bei mir auch am Tisch saßen, gerade beim Essen immer viel drüber gesprochen, wie das so abläuft, Olympisches Dorf und Eröffnungszeremonie und wie das da alles so ist. Das war schon präsent, das Thema auf jeden Fall. Und ich glaube, genau sowas kann den Leuten halt einfach helfen, für die das erste Mal ist. Die da hinfahren, vielleicht doch noch ein bisschen, oh, kacke Olympia. Einfach so die letzten Prozent Nervosität dann einfach auch wegnehmen und sagt, ey Jungs, es ist auch einfach nur ein Handballspiel mit 60 Minuten und wir helfen euch da, weil wir haben das schon mal erleben dürfen und das ist auf jeden Fall Thema gewesen, aber ich glaube, das wird uns nicht zum Verhängnis.
Ja, und ist ja auch wirklich noch ein bisschen hin. Gibt es bei dir denn so jemanden, wo du sagst, ey, boah, den würde ich im Olympischen Dorf mal sau gerne treffen, das ist ja auch mal die Chance, so andere absolute Spitzensportler zu erleben aus der Nähe.
Ja, ich hätte am liebsten immer LeBron James getroffen, weil ich finde, das ist ein Sportler, der ja, unfassbar ist. Usain Bolt hätte ich gerne gesehen, der ist nun leider nicht mehr dabei.
Ja.
Ja, ich glaube, wenn ich die Leute dann sehe, dann komme ich auch wieder selber in dieses Fansein und in dieses Schüchterne und ich lasse lieber in Ruhe und frage nicht nach dem Foto. Da gibt es, glaube ich, viele Sportler, wo man sagt, wow, krass, dass der jetzt hier ist und der steht jetzt neben dir und ist eigentlich auch ein ganz normaler Mensch wie du auch und macht da seinen Job. Aber es wird sicherlich ein anderes Gefühl sein, ja.
Aber witzig, dass dir das auch so geht. Ich meine, du bist ja selber einer, wo manchen kleinen Kids oder Handballfans genau das passiert, was du eben beschrieben hattest. Interessant zu hören, dass es bei euch diesen Moment schon auch nochmal geben kann.
Also bei mir wäre es auf jeden Fall so. Also das ist, ich habe das am Anfang hier, als ich in Leipzig gekommen bin und dann kamen die RB-Spieler, war das bei mir das Gleiche. Also als dann das erste Mal ein Timo Werner neben mir stand, da dachte ich mir auch, oh fuck, oh Timo, können wir vielleicht mal ein Foto machen und so. Und nach einem halben Jahr grüßt man sich, wenn man in der Stadt sich gesehen hat, spricht ganz kurz miteinander, unternimmt teilweise Sachen miteinander. Von daher, das entwickelt sich dann alles.
Cool. Seid ihr, ich weiß gar nicht, ich glaube, war nicht Stefan Ilsanker, der jetzt nach Frankfurt gegangen ist, so einer eurer großen Buddies aus der Leipziger Fußballfamilie?
Also es ist bisher immer noch mein bester Freund. Wir haben heute Vormittag erst wieder telefoniert.
Ach cool.
Und wenn ich mal die Zeit habe, fahre ich auch gerne mal zu ihm hin oder er kommt her. Und das war auf jeden Fall schön, ein sehr, sehr angenehmes Zusammenleben. Also man hat halt relativ schnell gemerkt, es herrscht keine Konkurrenz irgendwie. RB ist auf einem anderen Stern als wir DHFK und die Jungs, die aber dazwischen stehen, zwischen den Projekten, die sind einfach sehr, sehr cool und sehr, sehr entspannt. Und da gibt es wirklich viele Jungs, mit denen ich auch persönlich Kontakt hatte, die echt angenehm sind. Und da hat man gerne Zeit miteinander verbracht und auch einfach mal Erfahrungen austauschen, die beim Fußball ganz wichtig sind oder die beim Handball ganz wichtig sind. Und Stefan hat mir extrem viel geholfen in Situationen, wo es vielleicht auch mal nicht so lief und wo er das dann mit seiner Erfahrung mir einfach irgendwie versucht hat wegzunehmen. Und das ist dann schon cool, wenn man da Leute hat, die sich A, in dem Geschäft auf jeden Fall auskennen, in dem du dich befindest, aber B, auch im Kopf so klar sind und dir da auch gute Ratschläge geben kann.
Mhm. Ja, voll cool. Und sind die, ich weiß nicht, was sind das so Sachen, die man sich für sich adaptieren kann? Also ich meine, grundsätzlich Sport ist immer Top-Leistung und so. Man hat halt das Gefühl, im Fußballland Deutschland stehen die vielleicht doch alle nochmal besonders unter Druck, weil gefühlt das, keine Ahnung, das schlecht oder gute Gefühl von 50 Millionen Menschen pro Wochenende davon abhängt, was sie machen.
Ja, es stimmt schon. Also bei mir persönlich war es eigentlich immer, gerade so vor den großen Turnieren, wo ich dann meine erste EM oder meine zweite EM, meine erste WM, war immer was Besonderes für mich. Und gerade vor der WM haben wir viel drüber gesprochen, wo ich gesagt, Mensch, jetzt mach dir keine Platte. Es ist auch, wie ich schon gesagt habe, nur ein Handballspiel und mach einfach dein Ding und dann wirst du sehen, wie weit es geht und dass ich es kann, das zeige ich jede Woche in der Bundesliga und jetzt muss ich es nur auf dem internationalen Parkett hinbekommen. Und da hat er mir immer Mut zugesprochen und wir haben viel telefoniert, auch während der Zeit dort und ist für mich einfach auch so ein Rückzugsort, mit ihm zu sprechen, weil er ja auch nun jetzt schon ewige Erfahrungen hat, ob es Champions League ist, ob es internationale Turniere sind und ich glaube, das ist so die größte Sache, die man da irgendwie mitnehmen kann, ich gerade als Handballer.
Ja, sehr cool. Wenn wir ein bisschen über die Bundesliga auch sprechen, ich habe eben mit einem deiner anderen guten Buddies nochmal telefoniert, mit Lukas Binder, der konnte es mir auch nicht so ganz erklären. Was machen wir denn mit Leipzig? Also ihr wart, bei euch war es ja normal immer leicht, beim SCDFK wusste man, zu Hause gewinnen sie, auswärts verlieren sie, das kann man so ja jetzt auch nie mehr unterschreiben. Wie muss ich euch denn jetzt einordnen diese Saison?
Ah, schwer. Also ich glaube generell, die ganze Saison ist irgendwie ein bisschen schwer, richtig vernünftig einzuordnen. Mal schaffst du es, zu Hause die Spiele souverän zu gewinnen, auch wenn keine Zuschauer da sind. Auswärts fällt es vielleicht einfach immer einfacher, jetzt zu spielen. Hast du aber bei uns gesehen, bei den Löwen zum Beispiel oder beim BAC. Das ist angenehmer zu spielen, aber also ich würde mir natürlich wünschen, wenn wir einfach so eine Konstantheit hinbekommen, dass wir gegen die Mannschaften, die unsere direkten Konkurrenten sind oder unter uns stehen, zu beherrschen, dass man die auch einfach nicht immer sicher, aber dass man zumindest die Spiele gewinnen. Und dann wollen wir halt immer wieder versuchen, große zu ärgern. Und das ist uns halt auch dieses Jahr wieder gut gelungen. Punkt gegen Berlin, 2 Punkte gegen Magdeburg, gegen Rhein-Neckar-Löwen 2 Punkte. was uns aber immer wehtut,
warum,
sind.
Warum lasst ihr euch dann auch von den Kleinen ärgern? Das ist ja das Arbeit.
Und das wollte ich gerade sagen. Diese Siege bringen halt überhaupt nichts, wenn du halt zu Hause gegen Stuttgart verlierst, wenn du, keine Ahnung, auswärts in Belsungen, wo du eigentlich klar besser bist, über 50 Minuten verlierst, das bringt dir dann halt auch alles nichts. Oder in Minden verlierst, dann ist es wieder pari-pari und ist nur eine durchschnittliche Saison. Und wenn wir das irgendwie mal hinbekommen, die konstant gut zu spielen, dann sehe ich hier schon echt eine Mannschaft, die auch um Europa mitspielen kann. Aber wir sind manchmal noch vielleicht zu grün hinter den Ohren und kriegen es halt noch nicht konstant hin.
Ja. Du hast ja die Entwicklung von Leipzig logischerweise lange, lange so miterlebt. Ich weiß noch, das fand ich auch extrem cool immer, Carsten Günther, der ja die ganzen Grundsteine gelegt hat, den Verein professionalisiert hat, hochgeführt hat, der hat immer gesagt, so in den nächsten Jahren soll dann schon irgendwann mal Europa, nachdem man, also was soll auch kommen, nachdem man absolut souverän im Mittelfeld immer steht, so. Wann glaubst du, ist das so weit, dass die mal diese Schwelle packen können, weil da sind ja schon ganz viele, die da hinwollen, die vielleicht auch nochmal andere Kohle haben.
Ja, also das ist, glaube ich, extrem schwierig. Wenn man gerade sieht, jetzt Göppingen hat einen neuen Investor, der da extrem reinbuttert, die wollen da auch unbedingt hin. Dann hast du Kiel, Flensburg, Berlin, Magdeburg, die Rhein-Neckar-Löwen. Es sind halt nicht viele Startplätze da. Ne? Also du kannst Glück haben, wenn du 6 Startplätze hast und da gibt es 8 neue Mannschaften, die da drum spielen. Und du brauchst, glaube ich, dann mal eine Saison, wo einfach alles wie aus dem Guss läuft, wo du die gut startest, wo du Selbstbewusstsein aus den ersten Spielen mit reinnimmst, wo du vielleicht auch mal vom Verletzungspech von anderen Mannschaften profitierst, wo du vielleicht auch mal vom Matchglück profitierst, wo du 59 Minuten hinten liegst und in der letzten Sekunde den Siegtreffer wirfst. Das sind viele Faktoren, die da einfach reinspielen. Aber es ist verdammt, verdammt schwer für uns als Leipzig da jetzt zu sagen, ey, wir schaffen das jetzt nächstes Jahr oder wir schaffen das dieses Jahr. Also da sind wir, glaube ich, noch nicht auf dem Niveau, um das dann wirklich auch zu realisieren. Und ich finde das immer schön, wenn man sich hohe Ziele setzt und wenn man eine Vision vor Augen hat. Und ich fand es auch immer gut, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt nicht nächstes Jahr schaffen, sondern wir wollen das in den nächsten Jahren schaffen. Und das nimmt vielleicht auch mal noch ein bisschen Druck von uns Spielern weg. Aber ich glaube schon, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit haben bzw. gehabt hätten, wenn wir einfach unseren Job einfach normal gemacht hätten. Und das müssen wir uns mit Sicherheit auch ein bisschen vorhalten, dass wir einfach zu viele Spiele weggegeben haben, die wir halt hätten nicht weggeben dürfen.
Ja. Ihr seid jetzt genau im Mittelfeld. Ich glaube, es ist gerade Platz 9, wobei die Liga auch teilweise ein bisschen verzerrt ist durch Nachholspiele und manche haben schon mehr, manche weniger gespielt. Wofür spielt man denn eigentlich noch? Also ich glaube, Handball macht immer Bock, aber man kann sich gerade nichts von einer vollen Halle ziehen. Man hat jetzt nicht den klaren Blick nach oben. Man muss auch keine Angst vor dem Abstieg haben und so. Wie gehst du da selber mit um? Woran zieht ihr euch jetzt hoch?
Also ich sage mir immer vor jeder Saison, ich möchte halt mit dem Verein die beste Saison der Vereinsgeschichte spielen und das ist für mich persönlich immer ein Anreiz, in jedem Spiel alles rauszuhauen und wir haben uns bewusst jetzt in der Pandemiesaison einen Mannschaftskodex, einen Verhaltenskodex, einen Vereinskodex erstellt, wo wir immer gesagt haben, hey, es gibt keine Ausreden, no excuses und egal, ob jetzt eine Halle voll ist oder leer ist, ob wir jetzt 4 Corona-Fälle haben oder der Gegner 10 Corona-Fälle hat, wir wollen nichts als Ausrede gelten lassen und da halt für jeden Punkt irgendwie einheimsen, weil wir sehen es bei uns im Verein, im Umfeld, der Carsten Günther macht eine Arbeit, die bräuchte normalerweise am Tag 28 Stunden und die Leute, die Sponsoren hängen sich damit rein und sagen, ey, wir haben eigentlich keine Möglichkeiten, euch das Geld zu geben, aber wir machen es trotzdem, weil wir es so geil finden bei euch. Und allein für diese Leute lohnt es sich dann schon doch immer wieder zu motivieren und zu sagen, ey, komm, wir ziehen jetzt hier das Ding durch und schenken den Leuten, die dann zu Hause vor den Fernsehern sitzen, den Sieg. Und für uns persönlich ist es verdammt schwierig, weil, wie du schon sagst, keine Zuschauer, wenig Emotionalität, die irgendwie im Spiel entfachen kann, wenn kein Druck von irgendwo kommt. Es ist verdammt schwierig, aber ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr gesunden Charakter in der Mannschaft und der weiß, wofür wir jedes Spiel antreten und wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen und das sind wir auch den Leuten zu Hause immer schuldig.
Ja. Und für dich ganz persönlich geht es ja auch irgendwie um einen coolen Abschluss in einer großen Zeit, ne?
100%. Also ich war jetzt 7 Jahre hier in Leipzig, habe sehr viel erleben dürfen, habe von Leipzig auch damals die Chance bekommen, einfach auch wieder Profi-Handball zu spielen, weil das war ja bei mir am Anfang auch nicht klar, ob das überhaupt nochmal reicht. Ich meine, ich hatte 2 eine Schulteroperation, bin dann bewusst den Step aus der ersten Liga in die zweite Liga gegangen, um zu schauen, ey, klappt es denn überhaupt nochmal? Und da haben sie mir damals eine Möglichkeit gegeben, das zu schaffen und da bin ich dem Verein extrem dankbar. Und Jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich sage, jetzt bin ich auch schon 28, jetzt bin ich auch nicht mehr der Jüngste und ich möchte vielleicht gerade im Hinblick auf die Nationalmannschaft mich mit den besten Leuten messen und das sehe ich halt bei einer Mannschaft, die halt international vertreten ist und da wird Magdeburg nächstes Jahr auch wieder drinne sein und die spielen ja momentan auch am guten Lauf und da hätte ich einfach die Befürchtung gehabt, dass ich das vielleicht mit Leipzig jetzt diesem oder nächsten Jahr nicht schaffe und dann habe ich wieder Jahre vergeudet und darum habe ich den Schritt jetzt nach Hause gemacht und die Leute, die mich aber auch alle kennen, die wissen auch, dass ich Mindy irgendwie versuche, was nachsagen zu lassen, dass ich bis zuletzt, ob es ein Wetzlar war oder auch damals, als ich das erste Mal aus Leipzig weggegangen bin, immer alles dafür gegeben haben, dass wir erfolgreich sind und das wird dieses Jahr auch der Fall sein.
Wie ist für dich eigentlich so der Druck in Leipzig, wenn ich überspitze es jetzt mal ganz krass, aber man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, die stellt immer eine Top-Abwehr, die haben immer gutes Gegenstoßpaket, aber im 6 gegen 6 offensiv muss der Weber eigentlich gucken, was er so macht.
Es ist ja schön, mal vom Experten zu hören.
Nee, Moment, das bin ich nicht. Deswegen kann ich ja hier so Plattitüden raushauen.
Ja. Es ist nicht immer einfach, gebe ich zu. Es ist ab und zu schon mal die Situation, Philipp, jetzt nimm mal den Ball und mach mal irgendwie. Du machst schon irgendwas daraus und die Gegner stellen sich natürlich auch darauf ein und aber ich weiß halt auch, dass wenn, ich sehe es ja im Training jeden Tag, wenn wir alle im Team ans Optimum gehen, dann sind wir auch einfach gut, auch im Angriff. Dann haben wir auch echt Bombenspiele dabei, aber wir kriegen es einfach, oder jeder Einzelne kriegt halt nicht die Konstantheit, denn immer 85% solide durchzuspielen, sondern das sind halt immer zu viele Schwankungen und das beeinträchtigt natürlich dann mein Spiel auch, weil bei mir dann auch Schwankungen drin sind. Der eine Gegner sagt, okay, Weber kann von mir aus 15 Tore machen, nur die anderen dürfen nicht mitmachen. Ja. Der nächste Gegner sagt, Weber macht nicht ein Tor und dann müssen aber die anderen funktionieren und das klappt dann auch manchmal nicht, also es ist immer schwierig, es ist ein schmaler Grat. Aber ich bin weit weg davon zu sagen, es ist jetzt der SC Weber oder sowas, das ist totaler Quatsch.
In der Offensive hast du halt einen großen Einfluss, sagen wir es so, und
formulierst genau, also positiv. Ich weiß auch, und das Vertrauen habe ich auch vom Trainerteam immer wieder, dass wenn ich ein sehr, sehr gutes Spiel mache, sind unsere Chancen auf jeden Fall gestiegen, ein Spiel zu gewinnen. Wenn es bei mir scheiße läuft, dann wird es halt noch schwieriger für uns. Und der Druck ist mir natürlich auch bewusst. Und diese Rolle wollte ich ja auch immer haben, als Führungsposition vorwegzugehen. Und wenn ich jetzt da einen Schwanz einziehen würde, dann wäre das auf jeden Fall das falsche Signal. Von daher nehme ich das gerne an und führe die Mannschaft auch gerne zu Siegen und stelle mich auch gerne hin, wenn wir mal Kacke gespielt haben und ich bin vielleicht der Schuldige.
Ja. Wenn wir dann nach vorne schauen, du hast ja auch schon angerissen, was jetzt der nächste Schritt sein wird. Die Aussicht, international zu spielen, es ist deine Heimatstadt, es ist auch ein Verein mit einer krassen Historie, aber ich denke, es war ja trotzdem nicht leicht, dich aus Leipzig wegzukriegen. Was waren da so die Argumente? Ich schätze mal, Benno wird ja vor allem der gewesen sein, der dich überzeugen musste.
Auch. Also Benno war sicherlich auch ein sehr, sehr großer Faktor, wieso ich jetzt wieder zurückgehe nach Hause. Aber ja, es war alles andere als leicht, für mich persönlich hier einen Abschied zu nehmen. Ich habe extrem die Stadt lieben gelernt, habe hier ganz tolle Freunde kennengelernt und habe mir dann immer versucht, bei der Entscheidungsfindung zu sagen, okay Philipp, du musst jetzt mal wirklich nur auf Sportliche schauen. Geh mal fernab von deinem Wohlfühlfaktor, geh mal fernab von deinen Freunden, von deiner Lebensqualität hier, sondern guck dir mal nur auf das Sportliche. Und das war dann eigentlich im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, wieso ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt den nächsten Step nach Magdeburg und ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Ne? Der verlorene Sohn in diesem Sinne kommt wieder zurück und das sehe ich halt für mich als Anreiz, dann halt dort auch eine Figur zu werden, die halt extrem wichtig für den SCM ist und ich glaube, da haben wir nächstes Jahr auch wieder eine echt sehr, sehr gute Mannschaft zusammen und da sehe ich das einfach sehr angenehm dann auch für mich.
Ja. Wie waren die Gespräche mit Benno?
Ah, sehr gut. Also ich habe ja mit Benno jetzt schon, ich glaube, das ist jetzt der dritte oder vierte Versuch vom SC Magdeburg gewesen, mich nach Magdeburg zu holen und wir hatten immer einen guten Kontakt.
Okay.
Also wir haben auch miteinander gesprochen, als ich ihm abgesagt habe und also das war immer ein sehr, sehr guter Draht zwischen uns, weil wir als Spieler noch zusammengespielt haben. Sein Vater war mein Schullehrer gewesen damals und wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis und dann Benno. Benno ist halt ein sehr, sehr emotionaler Typ, der einen auch irgendwie catchen kann mit Argumenten. Und das hat er wirklich eindrucksvoll bewiesen, dass er das wirklich drauf hat. Und hat es bei mir dann auch relativ schnell Klick gemacht und gesagt, okay, gut, jetzt mache ich den Schritt.
Erzähl mal, was packt der denn da so aus?
da mussten selber fragen, aber es kommen tatsächlich immer solche Sachen wie unsere Halle mit unseren Zuschauern und du weißt ja, wie das Gefühl ist und die tragen dich und
ja, das ist natürlich jetzt gerade in den Zeiten ein großartiges Argument.
Aber ich weiß
wir hoffen ja alle, dass sich das zur nächsten Saison dann spätestens wieder einringt.
Also ich hoffe mal schon, dass wir, wenn wir dann nächstes Jahr im August wieder starten oder dieses Jahr im August starten, dass wir dann schon mindestens die Hälfte der Zuschauer wieder drin haben können. Von daher war das schon ein Argument. Und allein der SC Magdeburg, das hat eine Strahlkraft. Also das ist, der SCM ist für mich mein Heimatverein, wo ich alles erlernt habe. Und da hat er schon ein paar Argumente rausgehauen du kannst dich hier auch zur Legende machen und so. Und das war schon gut.
Ja. Geil, ey, was der in der Tricke. Aber es ist natürlich schon so, ich meine, man muss ganz schön viel laufen und man muss sich von Bennett Wiegert anschreien lassen. Das sind ja Sachen, die gegen Magdeburg sprechen.
Also das Laufen war noch nie mein Problem. Also ich kann 4 Wochen auch nichts machen und auf der Laufbahn funktioniert es trotzdem immer noch. Da habe ich einfach gute Gene, glaube ich. Oder ich kann einfach auch vielleicht mehr als manch anderer über meine Schwelle hinausgehen und einfach auf dem Niveau dann bleiben. Also der Laktat ist dann einfach ganz weit oben, aber ich halte es lange auf der Stufe aus. Von daher ist das jetzt ein Argument, was jetzt nicht unbedingt negativ ist für mich. Und mit dem Anschreien, ja, damit muss ich klarkommen. Und ich meine, er wird mich ja nur anschreien, wenn ich Kacke baue. Von daher versuche ich das so klein wie möglich zu halten.
Sehr gut. Ich habe gehört, du hast ja auch beim Bundestrainer ein bisschen Rat geholt, der ja auch eine Magdeburger Legende ist.
Genau, ja. Also ich habe mit Alfred, ich wollte einfach auch mal Leute hören, die dafür ein bisschen aus neutraler Sicht auch drauf schauen. Ich habe auch mit Yogi Bitter zum Beispiel darüber gesprochen, weil ich mit ihm sehr, sehr gut befreundet auch bin und uns für viele Sachen auch im Vertrauen erzählen. Und da war es für mich einfach mal wichtig, auch mal Argumente von Leuten zu hören, die da nicht genau mit drin sind in dieser Konstellation. Er hat mir jetzt nicht unbedingt geraten, dass ich nach Magdeburg wechseln soll, aber er hat schon gesagt, für meine Entwicklung wäre es halt gut, wenn ich international spielen könnte. Und das war halt in dem Paket mit hoffentlich drin. Und von daher hat er mir da auch ein cooles Gefühl gegeben.
Hat er gar nicht versucht, dich nach Stuttgart zu holen?
Nee, ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass er dann selber nicht mehr in Stuttgart ist. Aber
stimmt, das hat sich ja auch erledigt, ja.
Aber ich
und
glaube,
Hamburg wäre für dich nicht der logische nächste Schritt wahrscheinlich.
Nee, tatsächlich nicht. Und ich glaube, so wie der Yogi mich kennt, weiß er auch, dass Stuttgart nicht die Stadt für mich wäre.
Ja. Hast du sonst so, also ich schätze mal, mit deinen Eltern wirst du natürlich auch mal drüber gequatscht haben, die werden sich sicher gefreut haben. Wer waren sonst noch so Leute, mit denen du da einen Austausch gesucht hast oder hast du auch viel mit dir selber einfach ausgemacht, weil du ja schon angedeutet hast, das Sportliche sollte jetzt mal ganz vorne stehen?
Ja, also natürlich habe ich mit einem Berater, mit Erik Goethe, stundenlang diskutiert und Argumente hingelegt dafür oder dagegen. Und bei mir aus der Familie wusste es tatsächlich nur meine Mama. Also mit meinem Vater kann ich über solche Sachen nicht sprechen.
Weil?
Weil es dann am nächsten Tag in der Volksstimme gefühlt drin steht.
Nein! Hat der gute Kontakte zur Presse, oder was?
Nee, aber mein Vater ist so unfassbar stolz auf mich, dass der immer alles gleich erzählen muss. Und wie gesagt, ich habe dann meine Familie angerufen per FaceTime, habe meine Oma dazu geschaltet, meinen Bruder mit seiner Frau und die Kinder und meine Eltern und habe das da dann erzählt, okay, ich bin nächstes Jahr wieder zu Hause. Und meine Mama fing an zu lachen und dann guckt mein Papa sie an und sagt, und wie lange wusstest du das jetzt schon? Und meine Mama sagt so, naja, 14 Tage.
Das ist ja überragend.
Ja. Und geil. Von daher versuche ich immer die ganzen wichtigen Entscheidungen, die ich treffe, immer ganz, ganz spät erst meinem Vater zu erzählen. Dann weiß ich 100%, dass er nicht in der Hand bei WikiLeaks da steht.
Geil, ist das vielleicht der ominöse Mann hinter dem Handball-Leaks Insta-Kanal? Weil der hat es ja auch ein paar Tage vorher schon.
Ja, brutal. Also wo das rauskam auf der Seite, da habe ich noch nicht mal den Vertrag unterschrieben gehabt.
Wirklich?
Ja, also tatsächlich.
Ach, krass, okay.
Das kam, glaube ich, an einem Montag oder Dienstagabend raus und ich habe, glaube ich, erst am Donnerstag unterschrieben oder so. Oder am Freitag kam der Vertrag erst in Magdeburg an oder so.
Ja, dann also muss es wirklich deine Mutter gewesen sein.
Die hat keine Ahnung von Instagram. Die ist froh, wenn sie da Bilder liken kann.
Aber das mit deinem Dad finde ich ja mega. Da musst du mir mal die Nummer geben, falls ich ein paar Infos habe, die ich brauche.
Lieber nicht.
Ach, herrlich, ey. Stimmt es, dass Matze Musche so der Ur-Magdeburger mit der Erste war, mit dem du nochmal drüber gequatscht hast, als es dann feststand?
Ja, also der war tatsächlich aus der Mannschaft der Erste, der mich angerufen hat oder gesagt hat, komm, lass uns mal telefonieren. Und da haben wir uns, glaube ich, auch eine Stunde unterhalten über sämtliche Sachen. Da ging es viel über früher, wo wir noch in der Schule zusammen waren und jetzt wieder zusammen. Und hat mir viele Sachen an die Hand gegeben, die man vielleicht auch beachten muss, die wichtig ist in dem Verein, weil sich der jetzt auch entwickelt hat, der Verein. Und war auf jeden Fall einer der ersten Gratulanten aus dem Team direkt da.
Mhm. Und weil das war jetzt für mich so logisch, ne, aber ich schätze mal, die Familie hat sich ja riesig gefreut, oder?
Ja, unglaublich, unglaublich. Also am schönsten war die Reaktion meiner Nichte. Die hat gesagt, das ist ja Wahnsinn. Wann kommt er denn? Morgen oder übermorgen? Und nee, erst im Sommer. Also das ist wirklich, war eine sehr schöne Reaktion von allen. Und das hat mir dann einfach auch nochmal den letzten Rest an Entschlossenheit gegeben, wo ich sage, okay, das war absolut die richtige Entscheidung.
Cool, cool. Wie machst du es denn? Ziehst du wieder bei den Eltern ein oder wo wirst du wohnen?
Nee, das musste ich auch meinen Eltern erstmal verklickern, dass es jetzt nicht heißt, nur weil ich wieder nach Magdeburg nach Hause komme, dass wir uns jetzt jeden Tag sehen. Das muss ich jetzt auch nicht haben. Also das haben sie dann, glaube ich, auch verstanden. Aber nee, ich habe mir eine Wohnung gesucht in Magdeburg. Durch Zufall wohnt Christian O'Sullivan mit in der Wohnung, also mit dem Haus drin, was auch sehr angenehm ist. Ach, cool. Und zur Halle sind es 5 Minuten Fußweg, also gleich in der Umgebung da, also alles super.
Okay. Und das heißt aber auch, dass du den Bezjak nicht aus seiner Wohnung rausschmeißt?
Natürlich nicht.
Also, aber wie kommt das, dass der sozusagen in deiner Wohnung wohnt dort?
Durch Zufall. Also wir haben die damals gekauft gehabt und dann habe ich da auch selber noch 1,5 Jahre drin gewohnt. Und dann war für mich eigentlich so die sicherste Einnahmequelle, ey komm, lass uns mal mit SCM ein Exposé schicken. Vielleicht haben die ja Lust, dass sie da irgendwelche Spieler reinpacken. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt wurde halt Marco Bezjak verpflichtet und haben sie gesagt, Pierre, hast du nicht Lust? Cool. Und so ist es gekommen. Und wenn Marco mir zu sehr auf den Sack gehen wird, dann werde ich ihm schon sagen, pass mal auf hier, noch ein Ton und ich mache doch vielleicht Eigenbedarf. Nein, Spaß.
Ihr seid ja auch noch Positionskonkurrenten. Das könnte ja heiß werden.
Ey. Nein. Also nee, das war für mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie ein Thema, dass ich den da raushole. Oder ich habe ja noch eine andere Wohnung in Magdeburg, da wollte ich auch nicht einziehen. Von daher war mir von Anfang an klar,
dass ich... Zwei Wohnungen, was bist denn du für ein Großgrundbesitzer, sag mal?
Ich habe ein tolles Elternhaus.
Da müssen wir nachher auch noch drüber reden. Ein Brautmodengeschäft ist die Basis.
Da kannst, allem, ne? Da kannst du meinen Vater kontaktieren, falls du mal Anzug brauchst.
Ja, da bin ich leider schon durch mit. Und ich habe auch nicht vor, das ein zweites Mal zu machen.
Ja, aber du kannst ja auch mal zu einer Gala was Schönes anziehen.
Oh, okay. Ach, sowas. Ja, aber wer soll mich denn auf eine Gala einladen?
Dann nehme ich dich mal irgendwann mit als meine Begleitperson und dann...
Oh, das wirst du bereuen. Aber gut, komme ich gerne mit. Wenn es da Alkohol gibt, bin ich auf jeden Fall am Start.
Das ist Voraussetzung.
Das ist gut. Wer ist eigentlich dein bester Buddy in der Leipziger Mannschaft?
Lukas Binder, ja.
Warum wusste der denn eigentlich nicht Bescheid?
Es wusste keiner Bescheid.
Wolltest du einfach niemandem vorab mitteilen?
Genau. Also, weil ich genau wusste, wenn ich das Lukas erzählt hätte, hätte er alles dafür möglich getan, dass ich auch hier bleibe. Und dann wäre das noch viel, viel schwieriger für mich geworden. Und darum habe ich es wirklich niemandem erzählt, aus der Mannschaft, aus dem Umfeld. Habe das dann wirklich das erste Mal vor der kompletten Mannschaft gesagt. Und
Wie war das? Wie waren da so die Reaktionen? Ist ja ein schwerer Gang, kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich musste schon mit den Tränen kämpfen, weil natürlich auch der Haufen da mir extrem ans Herz gewachsen ist und wir echt tolle Jahre miteinander hatten. Und im Nachhinein bin ich ein bisschen froh, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, Max Janke danach aufgestanden ist und gesagt hat, er verlässt auch einen Verein, aber sofort. Das heißt, mein Thema war relativ schnell vom Tisch. Und da war ich ein bisschen froh drüber, dass ich da nicht so viel jetzt erzählen musste, sondern dass mehr Augenmerk auf Max gelegt wurde, was er sich auch absolut verdient hat, weil er auch ewig lange im Verein war und ich ja noch ein halbes Jahr da bin. Von daher wird, glaube ich, der große Abschiedsschmerz, der wird erst noch kommen dann.
Mhm. Ja. Aber wie ist das so, wenn man, also Leipzig-Magdeburg ist ja jetzt auch nicht ewig weit auseinander, aber ist ja trotzdem zum Beispiel so ein Lukas Binder dann eben zu verlassen, was die Stadt angeht, stelle ich mir schon immer hart vor in so einer Sportlerkarriere.
Ja, es ist auch nicht einfach. Also ich habe das ja damals in Wetzlar auch relativ schnell gemerkt, dass ich gefühlt jedes Mal, wenn ich 2 Tage frei hatte, nach Leipzig gefahren bin. Und ich quasi bei Lukas dann das Wochenende mal verbracht habe. Mhm. Ja, jetzt wird es ja noch einfacher. Also wenn ich jetzt mal auch selbst bloß 1 Tag frei habe, wird wenig vorkommen. Dazu kenne ich Benno auch genug. aber wenn das mal der Fall sein sollte, dann ist der Leipzig jetzt auch nicht weit weg. Also da fahre ich eine Stunde hin und dann sehe ich die Jungs auch wieder. Und wir werden auch immer im Kontakt bleiben, weil das auch über den Handball hinaus Freundschaften sind, die entstanden sind. Und da wird es schwer sein, aber wir kriegen das, glaube ich, beide hin.
Okay, sehr cool. Da werden wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf dich und Lukas Binder, weil wir dem mal natürlich über ein paar Sachen mal nachgehorcht haben. Dir würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz über DKB-Spieler des Monats sprechen, der für Februar ist inzwischen gewählt. Und Marcel Schiller hat dich wirklich hinter sich gelassen. Muss er dir dafür einen ausgeben, oder?
Nee, hat er auch verdient gehabt, glaube ich. Also hat schon einen starken Februar gespielt, inklusive auch mit der WM noch reingenommen. Hat er sich verdient und da bin ich überhaupt nicht böse, aber er muss mir zur gegebenen Zeit bestimmt mal einen ausgeben,
ja. Ja. Der große MVP-Titel ist natürlich immer der am Ende des Jahres, wo ja Andi Schmid so ein Abo jahrelang zum Beispiel drauf hatte. Ist das so ein Anreiz für dich oder ist allein Spieler des Monats schon mal so ein Ding, was du gerne mal hättest? Bewegt dich sowas?
Wenig. Wirklich wenig. Klar, die Datenerfassung wird immer besser und jetzt auch mit diesem Highscore-Index, den sie entwickelt haben, wird das auch immer besser. Genau, aber es ist auch schon ganz oft davor gekommen, dass bei der DKB stand oder stand drin, Weber 2 Assists. Und dann frage ich meinen Co-Trainer, wie viele Assists habe ich gemacht? Und er sagt 8. Also von daher gebe ich da nicht so viel drauf und tue jetzt nicht alles dafür, dass ich diese Trophäe bekomme. Von daher ist das für mich kein großes Thema.
Oh, ich höre also, dass das Scouting ist noch nicht immer sauber genug, als dass du dich da voll drauf verlassen könntest.
Ja, das ist halt, ich meine, ich glaube, es sitzt eine oder maximal 2 Personen da, die das machen während des Spiels und es geht ja so verdammt schnell und da fallen auch mal Sachen weg und wir haben es ja bei uns selbst im Verein, also unser Co-Trainer muss sich die Spiele noch 2-mal anschauen, um wirklich dann die perfekte Statistik von einem Spiel zu erfassen und die machen das während des Spiels live und das ist dann schon manchmal schwierig, aber wie gesagt, ist für mich nicht so wichtig.
Und wie weißt du denn, wie viele Assists hast du laut Leipziger interner Rechnung?
Kann ich dir gar nicht sagen. Also es sind auf jeden Fall eine Menge und auf jeden Fall auch deutlich mehr als die bei der DKB.
Das sind, glaube ich, so 60 Stück auf der HBL-Seite.
Ja, also es ist schon ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, also solange wie das die Leute im Verein bei mir wissen, dass die hoch ist, die Anzahl, ist alles gut.
Alles geil, ganz geil. In der NBA gibt es diese Streitigkeiten auch seit Ewigkeiten. Wie viele, vor allem zu der John Stockton-Zeit, da hieß es auch immer, dass der schon ein paar Assists immer mit aufgeschrieben hat, die eigentlich vielleicht etwas früh vor dem Korb waren und so.
Das ist ganz spannend. Und ich glaube, mittlerweile sitzen ja bei der NBA auch, glaube ich, 6 solche Scouts, die halt ein Spiel betrachten. Mhm. Und da steckt natürlich auch ein ganz anderes Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber da steckt natürlich auf jeden Fall ein anderes finanzielles Background dahinter, wo man sich sowas auch leisten kann.
Die haben natürlich auch so noch, die haben auch so Videotechnik, die dann auswertet, wann geht der im Pick and Roll links und wann rechts. Das ist komplett irre, was die Amis. Aber ich sehe schon, du so amerikanische Sportarten verfolgst du auch ganz intensiv. Oh,
eigentlich selten. Also tatsächlich wirklich selten.
Ach so, aber warum
das
bist du dann so großer LeBron James-Fan?
Ja gut, das ist halt eine Persönlichkeit generell, also Spieler, der fast über allem steht mit seiner sportlichen Leistung. Ich gucke eigentlich ganz, ganz wenig NBA. Wenn, dann gucke ich mir mal die Finalspiele an. Das ist beim Super Bowl genau das Gleiche. Das ist das Einzige, was ich im Jahr gucke. Ansonsten kenne ich mich da auch gar nicht aus. Aber die beeindruckt mich dann schon, weil das dann doch wirklich ein Sportereignis ist, was halt in aller Munde ist. Und wenn ich dann als Einziger am nächsten Morgen in die Kabine reingehe und gar nicht weiß, wie die gespielt haben, dann ist das halt auch ein blödes Gefühl.
Ja. Du sagst, LeBron James steht fast über allem. Steht er auch über Michael Jordan?
Ich glaube, das ist schwer zu beantworten, glaube ich. Eigentlich nicht, weil er, glaube ich, die Person eigentlich im Basketball ist. Da gibt es ja viele, gibt es ja auch, keine Ahnung, Kobe Bryant. Also das sind alles so Namen, die unfassbar sind, ne? Die jeder auf seine eigene Art unfassbar ist. Und ich bin vielleicht die Generation, wo LeBron James halt am präsentesten ist. Und Michael Jordan war vor meiner Zeit und deswegen ist es vielleicht LeBron James bei mir mehr.
Ja, so geht mir das auch. Ich liebe diese Diskussion, die führe ich immer gerne. Deswegen wollte ich das von dir mal kurz hören. Noch einmal kurz zurück zu Marcel Schiller, der den DKB-Spieler des Monats abgeräumt hat. Jetzt müssen wir nochmal ganz zurückspringen. Also in der Liga hast du schon gesagt, wie überragend der das macht. Wie ist es denn in der Nationalmannschaft? Läuft der jetzt am Ende unserem Kapitän den Rang ab oder wie läuft das da auf links außen?
Oder bin ich froh, dass ich das nicht entscheiden muss? Weil das ist, glaube ich, keine einfache Entscheidung. Ich glaube, Uwe ist extrem wichtig für uns im Team mit seiner Erfahrung, aber auch mit seinem Spiel. Marcel ist einer, der drängt von hinten, der ja unbekümmert aufspielt, der einfach nur seine Sachen macht und das jetzt einfach momentan sehr, sehr gut funktioniert. Von daher bin ich froh, wenn einer von beiden auf außen steht und die Dinge einfach nur reinwirft. Und das ist mir egal, ob das Marcel ist oder ob das Uwe ist. Sind beides grandiose Handballer, glaube ich.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Perfekt. Philipp, vielen Dank. Nein, Flippi wollte ich ja sagen. Flippi, vielen Dank. Wir machen ein kurzes Break. Dann haben wir mal so die Aktualität abgearbeitet und gleich geht's weiter mit der zweiten Rubrik, wo wir noch mal so ein bisschen deine Werdegang und deine Karriere würdigen wollen und besprechen wollen. Du bist ja unmittelbar sozusagen im Magdeburger Umfeld geboren und aufgewachsen, ne?
Genau, richtig, in Schönebeck, ja. Das ist, glaube ich, 10, 15 Kilometer entfernt von Magdeburg.
Ja, und deine Eltern, die haben logischerweise ist ja nicht nur Brautmoden, sondern für Männer auch, wie sagt man dann? Hochzeitsausstatter wurde mir hier aufgeschrieben.
Genau, richtig, ja. Richtig, ja.
Und aber das hat dich nie interessiert, mal der große Brautmoden- oder Herrenanzugverkäufer zu werden?
Also das war mal der Plan meiner Eltern oder ist immer noch der Plan meiner Eltern, aber ich sehe mich momentan einfach noch nicht so in diesem Business. Also es ist ein fantastisches Business, also gerade wenn du siehst, dass du Leute immer wieder unglaublich glücklich machen kannst, ja. Und die mit Tränen vor dir stehen, das ist mit Sicherheit was ganz, ganz Besonderes, aber ich sehe mich nicht als Verkäufer. Also ich wäre, wenn dann derjenige, der im Büro sitzt und die anderen Sachen, Finanzen etc. überwacht und da als Geschäftsführer vielleicht fungiert, aber ich könnte, glaube ich, nie jemanden ins Gesicht sagen, das sieht wunderschön aus, aber mir gefällt es vielleicht gar nicht. Also weißt du, wie ich meine?
Okay.
Du musst ja immer den Kunden das Gefühl geben, es ist unfassbar schön und alles ist super, aber jeder hat ja seinen eigenen Geschmack.
Ja,
und ich glaube, da wäre ich zu schlechter Lügner für. Und nee, also 8 Stunden im Laden stehen und verkaufen, das ist nicht mein Ding.
Okay. Aber deine Eltern machen das nach wie vor.
Die sind schon. Ja, und machen das hervorragend.
Ja. Das heißt, wenn du irgendwann mal heiratest, wirst du auch dort einkaufen.
Zwangsläufig muss ich das ja, glaube ich. Ne? Also ich glaube, wenn ich das nicht mache, dann werde ich enterbt, glaube ich.
Stark, okay. Okay, also du bist kein Hochzeitsausstatter, aber du bist ein großer Angler, habe ich gehört.
Ja.
Ist das so der Ruhepol-Ausgleich im Vergleich zum wilden Handballerleben, oder wie?
War es auf jeden Fall. Also jetzt die letzten 2, 3 Jahre ist es echt ganz, ganz wenig geworden, weil ich auch wirklich nie eigentlich so die richtige Zeit dazu habe. Aber als ich im Wetzlar zum Beispiel war, da war ich gefühlt mit Janik Kohlbacher jeden Tag angeln. Ja. Aber der ist ja angelverrückt, der Kollege. Also der ist ja auch nicht ganz dicht, was Angeln angeht. der dann nach Spanien fährt und Frankreich fährt und da die 3 Meter Fische fängt, das ist ja unfassbar.
Ach nein, der ist so ambitioniert, ja Wahnsinn. Okay.
Ich glaube, der hat sogar einen Sponsorenangelvertrag, wenn ich nicht ganz täusche.
Ach komm.
Also das ist kein Witz, wirklich.
Krass, okay. Ja, ich dachte, also, wenn ich so guter Handballer wäre wie der oder auch du, da würde ich gar nichts mehr anderes machen. Aber dass man
also,
dann auch noch professionell
also ich würde jetzt, glaube ich, alles da, darauf setzen, dass wenn der kein Handballer mehr ist, wird der Angelprofi.
Geil. Geil, okay. Okay, also der ist hyperambitioniert. Und bei dir ist das aber eher so ein Hobby und Ausgleich.
Ja, für mich ist das eher ein schönes Gefühl, mal mit einem Kumpel da zu sitzen, mal ein Bier zu trinken, Handy wegzulegen, die Natur zu genießen, die Ruhe zu genießen, mal einen Kopf frei zu bekommen. Das tut mir ganz, oder tat mir damals ganz gut. Jetzt hat es mir mehr der Golfsport angetan, wo ich einfach sehr, sehr gerne golfen gehe und ich hier, glaube ich, 10 Minuten nur zum Golfplatz fahre und da, wenn ich dann mal einen Vormittag oder mal einen Tag frei habe, da gerne auch mal die Zeit verbringe, gerade nach Spielen ist es immer ganz angenehm, wenn du da früh morgens um 9 auf deine Runde gehst, kein Mensch ist da. Das tut gut und das hat mich ein bisschen mehr angefixt als das Angeln jetzt und von daher bin ich da mehr drinne momentan.
Aber ist Golfen, ich finde halt Golfen ist am Anfang so wahnsinnig frustrierend, weil man ja dauernd nur die Erde umflügt und der Ball fliegt.
Ja, du wirst auch lachen. Das war genau mein Problem immer gewesen. Und wir haben beim DFK immer einen Golfcup am Anfang der Saison mit den Sponsoren und ich habe den nie mitgespielt. Ich bin immer nur mit den Caddy rumgefahren und habe die Leute mit Getränke versorgt. Und Stefan Ilsanker, der war halt derjenige gewesen, der mich dazu gebracht hat. Der war oder ist immer noch golfverrückt und hat gesagt: Komm, wir kommen mit, du brauchst nur mitfahren und wenn du mal Bock hast, schlägst du mal. Und dann standen wir an irgendeinem Loch, keine Ahnung, was das für eins war, und ja, komm hier, nimm mal den Schläger und hau mal drauf. Und ich habe ja vorher schon 4.500 Mal geschlagen und habe halt 4.500 Mal den Ball nicht getroffen. Und dann nehme ich den Schläger in die Hand und treffe den Ball sowas von perfekt, wo ich gedacht habe: Ach du Scheiße, das willst du jetzt auch können. Dieses Gefühl willst du öfter haben. Und dann hat er mich damit so getriggert, dass ich da immer mitgegangen bin und Golflehrer genommen habe. Und jetzt läuft es gut, ja.
Und inzwischen? Handicap 5.
Nein, nein, natürlich nicht. Also ich hatte, meine beste Runde war mal 24er Handicap. Also ich bin noch weit weg davon, aber zumindest kriege ich hin, den Ball dahin zu schlagen, wo ich möchte.
Okay, ach krass. Und das heißt, du schaffst es auch so, und das ist ja schon mal der erste Schritt, du schaffst es, eine Runde so ganz normal zu Ende zu spielen und nicht ständig eigentlich den Ball wieder irgendwo neu hinlegen zu müssen, damit es irgendwie Sinn macht.
Nee, das kriege ich jetzt mittlerweile hin. Also am Anfang war es wirklich krass. Du hast viele, viele Bälle verloren, aber auch viele Bälle immer gefunden, weil du dann irgendwo gesucht hast, wo dann irgendwie vielleicht andere Bälle liegen. Mittlerweile findest du halt keine neuen Bälle mehr, weil du deine Bälle immer meistens siehst.
Ach geil, okay.
Ja, also es wird immer besser und ich bin da noch nicht am Ende.
Okay, aber das ist ja dann wirklich schon so, dass du quasi so richtig Golf spielen kannst. Ja, ganz geil.
Ja.
Aber ich finde diesen Weg dahin. Naja, vielleicht packt es mich ja noch irgendwann. Dieser Weg
Es
dahin
kommt im
ist mir,
Alter.
glaube
Es kommt im Alter.
Ja, im Moment, aber ich bin ja 2 Jahre älter als du.
Ja. Das kommt noch, warte mal ab.
Okay, du meinst eher, ich muss noch reifer werden. Du bist wahrscheinlich schon reifer.
Das hast du jetzt gesagt, aber
So
kann
deutlich
sein.
das jetzt mal. Du hattest ja noch eine Station, bevor du dann wirklich in der SCM-Jugend gelandet bist, ne? War das so ein
Ganz genau.
klassischer kleiner Dorfverein dann?
Ja, also wirklich klassisch 200 Dorfgemeinde, SG Eintracht Glinde hieß das damals. Und ich bin da gelandet, weil das ja der einzige Handballverein war in der Umgebung. Und damals eine Trainerin bei mir in die erste Klasse reinkam und so einen Schnupperkurs angeboten hat. Und ich bin ja Motocross gefahren früher. Und
Du bist Motocross gefahren.
Sag mal, du hast dich ja gar nicht informiert, sag mal.
Woher soll ich das denn wissen? Hier kommen
Ich habe
schockierende Dinge ans Licht.
ich hab mit 4 Jahren Motocross angefangen und konnte quasi früher Motorrad fahren als Fahrrad
Das
fahren.
ist ja krass.
Und
Also deine
deswegen,
Eltern haben aber auch gute Hobbys für dich rausgelassen, ey.
ja, da war mein Bruder dran schuld, weil der hat das bei GZS damals gesehen und was der große Bruder damals gemacht hat, wollte ich halt immer nachmachen
War
und darum bin ich
gesetzt,
dazu
ja.
gekommen. Auf jeden Fall kam der Zettel zum Schnupperkurs und ich habe mich da gar nicht für interessiert, weil ich, wie gesagt, Motocross gefahren bin, habe den in den Schulranzen geworfen und irgendwann mal nach 2, 3 Wochen hat meine Mama den Zettel gefunden und hat gesagt: Komm, Junge, damit du dich mal ein bisschen bewegst, gehen wir da mal hin. Dann sind wir da hingegangen und es war wirklich brutal langweilig. Mit dem Ball durch die Halle laufen, ein bisschen dribbeln. Die anderen Kinder sind nur ihren Ball hinterhergelaufen, weil sie das Dribbeln noch nicht konnten. Und für mich war es einfach total langweilig. Und da hat die Trainerin gesagt: Ja, Frau Weber, schicken Sie den mal wieder. Und der macht das sehr gut und das tut dem gut, den Jungen und so. Und dann so hat sich das entwickelt. Irgendwann war ich dann auf dem Stand, wo ich gesagt habe: Jetzt möchte ich lieber Handball spielen als Motocross fahren. Und dann war halt nur das Problem, meinem Vater das zu erklären. Weil mein Vater war wirklich oder ist extrem Motorradsport-affin gewesen damals. Also
okay.
Der hat für uns alles gemacht. Der hat mein Bruder hatte zwei Maschinen und ich hatte eine Maschine und also der hat alles dafür gegeben, dass wir erfolgreich waren. Und wir waren ja auch erfolgreich. Ich bin ja auch Vize-Deutscher Meister geworden und mein Bruder.
Und der wollte echt, dass du da eine richtige Karriere vorstellst.
Ja, genau. Also der damalige deutsche Meister, der vor mir war, war Ken Roczen. Und der ist jüngster Motocross-Weltmeister aller Zeiten geworden, lebt jetzt in Amerika und damals einer meiner besten Kumpels. Und der wollte unbedingt, dass wir Motocross fahren. Und dann habe ich zu Mama gesagt, Mama, ey, wir brauchen einen Plan, wie kriegen wir das jetzt hin, dass ich das nicht mehr machen muss. Und dann hat sie zu mir gesagt, werd doch immer langsamer. Dann wirst du nicht mehr Erster oder Zweiter, sondern dann wirst du Vorletzter, Letzter. Machst deine Rennbrille nach oben, winkst den Leuten zu, pfeifst ein bisschen und so. Und
was ist denn das für ein perfider Plan?
Schmierst du wirklich keinen Witz und das ist wirklich so passiert. Ich bin Letzter geworden, Vorletzter geworden, habe den Leuten immer zugefunken und dann irgendwann kam mein Vater und sagt zu mir, ey Philipp, was ist denn jetzt eigentlich hier das Problem? Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will Handball spielen. Wieso hast du das denn nicht gleich gesagt? Und dann hätte ich mir hier die Lache erspart und ja.
Ey, aber okay, deine Mutter ist aber auch geil, dass die... Das gibt's ja gar nicht. Wolltest du deinem Vater eins auswischen oder wie?
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, meine Mama hat immer Angst gehabt um die Jungs, weil es ja doch relativ gefährlich ist. Und da kam ihr das ganz gut im Kram.
Auch. Also wenn man das liebt, ich kann das total verstehen, aber ganz ehrlich, ist nicht gefühlt, ich muss da immer dran denken, es gibt in Murnau hier in Bayern diese Unfallklinik für die ganz schweren Fälle und es gibt diesen legendären Satz vom Leiter dieser Unfallklinik, der sagt, meine Kinder dürfen alles machen, aber sie dürfen nicht Motorrad fahren, auf keinen Fall.
Ja, ist tatsächlich so.
Ja, krass, dass er das. Und aber Motocross, jetzt muss ich nur noch einmal fragen, schon im Sinne von, also man fährt Runden auf Zeit und jetzt nicht dieses eine Rampe hoch, einen riesen Stunt in der Luft machen.
Nee, du fährst richtig Rennen. Also du bist am Freitag losgefahren, mit Training, dann hast du Zeitfahren gemacht, welche Startposition du hast, wie so in der Formel 1 und dann gab es halt zwei Rennen.
Ja, krass, okay. Aber da hätte auch echt was aus dir werden können. Müssen wir heilfroh sein, dass deine Mutter da den richtigen Weg gefunden hat.
Definitiv, ja.
Und dein Dad war dann aber auch nicht sauer, sondern hat gesagt, ist doch gut, dann machst du Handball.
Ja, und jetzt ist er derjenige, der immer sagt, ich habe ihn zum Handball gebracht und ja, stimmt aber eigentlich gar nicht.
Ich glaube, deinen Vater müssen wir ja auch mal einladen. Das ist auch eine überragende Folge.
Lieber nicht. Also mein Papa hat einen schweren Stand bei uns in der Familie, weil der immer unterbuttert wird von meiner Mama und von mir. Und
ja gut, dann kann ich auch verstehen, dass er sich Lügenmärchen ausdenkt, damit er zur Geltung kommt. Das würde ich dann auch machen, ganz ehrlich.
Ja, so ungefähr, ja.
Stark. Und dann, da warst du, jetzt muss ich kurz rechnen, warst du 10, 11, als du dann zum SCM in die Jugend gegangen bist?
Genau, ich bin in die 5. Klasse gekommen, bin dann aufs Sportgymnasium gekommen. Da war ich, 11 ungefähr. Und das kam eigentlich dazu, weil wir mit der SG Eintracht Linde, wir hatten einen richtig guten Jahrgang, also eine richtig gute Mannschaft und wir haben gegen Magdeburg ab und zu mal gewonnen. Dann kam der Trainer und hat mal gesagt, komm, möchtest du nicht mal zum Probetraining kommen? Und dann bin ich da hingegangen, habe da mittrainiert und wurde direkt 3 Tage später, haben sie gesagt, ja, du kannst ja auf den Naht gehen, Sportgymnasium, alles drum und dran. Dann habe ich den Einstellungstest gemacht und dann bin ich nach Magdeburg gegangen. Mit 11 Jahren war dann auf dem Naht gewesen und die beste Zeit, die ich je in meinem Leben hatte bisher.
Ja, war das so geil für dich?
Ja, also ich bin ja damals als kleiner Steppke hingekommen, da waren dann noch Christoph Teuerkauf, Christian Sprenger, das waren ja die Leute, die dann da in der Abiturklassen waren und so und da gab es einige lustige Geschichten tatsächlich, ja.
Erzähl mal, bei Teuer kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Also so mal eine Geschichte war, da war dann der letzte Schultag der Abiturienten, Andreas Rujewski hat Abitur gemacht und ja, ich war ja damals immer schon frech gewesen und ein bisschen vorlaut und so und dann war halt der Tag gekommen und das war immer so klassisch, die haben Wasserbomben gebastelt und haben immer alle abgeworfen. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass mich zwei Leute festgehalten haben und Andreas Rujewski 2 Meter vor mir stand und mir gefühlt 25 Wasserbomben ins Gesicht geworfen hat.
Alter.
Aber sowas hat mich geprägt auf jeden Fall.
Ja, wie geprägt im Sinne von, das will ich auch mal machen mit den Kleinen, wenn ich größer bin.
Ich muss das jetzt durchziehen, damit ich hier mein Abitur bekomme, dann kann ich es auch machen, genau.
Geile. Ja, aber der Abi, bei uns an der Schule wurde das irgendwann verboten mit den Wasserbomben. Als ich ganz jung war, als ich so auch 5. bis 7. Klasse war, ging das noch. Und als ich dann ins Alter kam, wo es Spaß gemacht hätte, wurde das verboten, verdammt. Aber das konntest du dich dann rächen, also nicht an Andreas Rojewski, sondern irgendwann an den Jungen. Hast du so
eine Aktion dann auch gemacht? Ich habe das dann nicht ganz so krass, aber wir haben auch coole Aktionen gemacht auf jeden Fall, ja.
Aber die möchtest du jetzt nicht auspacken.
Nee, die sind vielleicht manchmal auch nicht so ganz fein gewesen.
Ja, das, was du da eben erzählt hast, was über dich, was mit dir gemacht wurde, klang jetzt auch nicht so ganz fein. Aber, aber lustig wenigstens.
Aber Internatszeit ist die beste Zeit, die man, glaube ich, haben kann.
Und war das, ist ja für viele auch hart, glaube ich, von zu Hause dann so weg zu sein. Aber das Gefühl hattest du nie, oder
wie? Doch, am Anfang schon. Also ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern den Laden in Magdeburg dann schon hatten. Und quasi jeden Tag nach Magdeburg gefahren sind, und wenn ich dann mal die sehen wollte, konnte ich sie auch sehen, oder sie sind kurz mit der Naht vorbeigekommen. Aber die ersten Monate waren schon hart. Also wenn du dann als 12-Jähriger da im Hotel im Internatszimmer alleine liegst, abends, und das ist schon hart. Aber da hat dir irgendwie diese Gemeinschaft dann im Internat, die ganzen Mannschaftskollegen irgendwie dann rausgeholfen und haben die halt mit dir Zeit verbracht, damit du gar nicht so daran denkst. Und irgendwann war es ja bei mir schon so weit, dass ich gar nicht mehr nach Hause fahren wollte, sondern auch am Wochenende am liebsten im Internat geblieben wäre. Dann bin ich, glaube ich, mit 16 in eine Wohnung gezogen, mit Felix Storbeck zusammen. Und dann war Thema zu Hause ganz schnell weg, ja.
Ach krass, mit 16 bist du schon in eine eigene Wohnung gezogen, das ist ja auch echt früh, ne?
Ja, haben wir so eine WG aufgemacht. Eine sehr, sehr verrückte Zeit. Aber legendär auf jeden Fall.
Ja. Und hat sich da schon, also ich meine, das ist ja, ich stelle mir das auch geil vor, weil das ist ja eigentlich wie ein durchgängiges Schullandheim, was für mich auch immer so das Größte war, wenn man mal von zu Hause weg war und nur mit den Kumpels den ganzen Tag abhängen konnte.
Ja, das war schon cool. Ja, na klar, musstest du viele Regeln auch beachten. Ja, das ist, gehört auch dazu. Und du hast auch extrem viele, Sachen nicht machen können, die deine Freunde von zu Hause in dem Alter machen konnten. Also du musstest immer eine gewisse Disziplin an den Tag legen, um dich auch selber zu maßregeln, zu sagen, nee, jetzt kannst du halt nicht abends noch ins Kino gehen, wenn du nächsten Tag ein Spiel hast, ein wichtiges oder sowas. Ja. Also du hast dann schon viel verloren, aber ich würde es immer wieder so machen, weil das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit.
Sehr geil. Und handballerisch, wann hat sich das bei dir so rauskristallisiert, dass das nicht nur Hobby sein kann, sondern auch zu mehr führen könnte?
Ich glaube, das ging in der B-Jugend los. Da habe ich dann von Magdeburg meinen ersten Vertrag angeboten bekommen. Und da habe ich dann für mich persönlich auch gemerkt, okay Philipp, wenn du da am Ball bleibst, könnte das was werden, weil dann auch die ganzen Leute immer gesagt haben, ja Philipp, du hast Riesentalent und bleib beim Ball, bleib vernünftig und so, und da habe ich das erste Mal, glaube ich, so gedacht, ja okay, das könnte meine Leidenschaft sein, die ich auch gerne zum Beruf machen möchte, und bin halt dann dabei geblieben, und zum Glück hat es so funktioniert, wie es funktioniert hat.
Ja, hat krass funktioniert. Und Bennos Vater, Ingolf Wiegert, selber Handballlegende, das war einer deiner Lehrer auf jeden Fall.
Genau,
dann auch
genau.
Förderer, kann man so sagen, oder wie?
Ja, schon ein bisschen Mentor auch, kann man auch sagen. Ne? Also also das Ding ist ja, wenn ein Handballer in Magdeburg missbaut, dann weiß es ja am nächsten Tag jeder. Und Ingolf war damals immer einer der Ersten, der sowas erfahren hat, der uns dann auch mal an Kragen gepackt hat und gesagt hat, Leute, so halt nicht. Und er war mein Sporttheorielehrer und auch Sportlehrer, und das war schon ein wichtiger Faktor, glaube ich, auch in meiner Entwicklung, ja.
Für dich so, wenn du an die Jugend zurückdenkst, ich glaube, das ist ja auch so gerade die Zeit, wo es losgeht, ab der B-Jugend, wo sich wirklich die Spreu vom Weizen, wie es so schön heißt, immer trennt. Ich meine, du hast ja sicher viele Kumpels auch links und rechts dann wegfallen sehen, und du bist jetzt, es geht noch ein bisschen höher, es geht in Karabatic-Richtung, aber du bist ja bei den Top 1%, sage ich jetzt einfach mal, und die ganzen anderen 99, die du hinter dir gelassen hast. Was würdest du so sagen, ist da so der Unterschied, gerade auch in dieser entscheidenden Phase, wo es aufs Profi-Alter langsam zugeht, auf den Übergang im Männerbereich?
Ja, also das würde ich dir gerne beantworten können, aber ich kann es tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich wurde einfach auch mit extrem viel Talent gesegnet. Also ich habe nie mehr machen müssen als alle anderen. Also ich habe immer irgendwie mich so durchgeschlängelt, auch durchs Abitur, und war mit den Lehrern immer beste Freunde, und beim Sport war das halt irgendwie auch so. Ich musste halt nie 15 Mal eine Wurftechnik trainieren, um die zu können, wo andere vielleicht 80 Versuche gebraucht haben. Sondern ich habe dann das dreimal gemacht und dann konnte ich das irgendwie. Und ja, was, was, das war aber vielleicht du, der einzige Punkt.
Das finde ich saucool, dass du das auch mal so offen sagst, weil von ganz, ich glaube, es gibt auch ganz viele, die aus der anderen Ecke kommen und sagen, bei mir ist fast alles harte Arbeit gewesen, aber ja, ich finde das halt geil zu hören, wenn man auch offen dazu steht. Da schließt sich dann natürlich die Frage an, wäre bei dir vielleicht früher noch mehr gegangen, wenn du fleißiger gewesen wärst?
Mit Sicherheit, ja. Durchaus möglich. Also, wenn ich im Kraftraum fleißiger geworden wäre, vielleicht wäre ich dann auch eine Maschine geworden. Aber
Philipp Weber im Mittelblock. Können wir uns das wirklich vorstellen?
Ey, jetzt hör auf, so Mist zu erzählen. In der zweiten Liga damals, als ich mit 17 Jahre alt war, habe ich Mittelblock gespielt.
Ach komm!
Es ist kein Witz. Da
Was
war
müssen
Christian
denn das
Prokop,
für Gurken in der gegnerischen
Offensive gewesen sein? Da war Christian Prokop mein Trainer bei den SCM Youngsters. Und da habe ich mit Benjamin Meschke im Innenblock gedeckt. Unfairster Innenblock der Liga, die meisten roten Karten. aber das Abwehrspiel habe ich dann anscheinend irgendwie verlernt, beziehungsweise habe ich nie mehr das Vertrauen bekommen vom Trainer.
Zu viel rote Karten.
Um das anzuwenden, ja.
Ja, krass. Aber das heißt, ich meine, bei dir ist es, ich finde, ich habe da mal Paul Drucks drüber geredet. Ihr seid ja so ein bisschen da die unterschiedlichen Philosophien so, oder auch die unterschiedlichen Körper. Aber du brauchst ja deine Geschmeidigkeit schon auch vorne, oder? Würde
100%.
Das, was du an Bewegungen machst, würde doch gar nicht gehen mit so viel Muskelmasse.
Ja. Also ich glaube so, wenn ich noch 1-2 Kilo mehr hätte, das würde mir vielleicht auch ganz gut tun. Aber wenn es dann 3-4 mehr wären, dann würden, glaube ich, extrem viel Qualitäten von mir einfach verschwinden und das ist meine Schnelligkeit und darum bin ich so glücklich, wie es gerade ist.
Ja. Und lag das damals, ich meine, Christian Prokop spielt natürlich auch eine extrem spezielle Abwehr, wenn ich an Basti Roschek denke, das ist ja auch nicht der Finn Lemke, sage ich jetzt mal, der Abwehrspieler. Lag das daran, dass du das spielen konntest oder warst du damals im Vergleich noch kräftiger?
Nee, kräftiger auf keinen Fall. Nee? Die Illusion kann ich dir nehmen.
Stell mir jetzt so einen dicken, kleinen Philipp Weber vor.
Nee. Das Einzige, was bei mir groß war, war die Haarpracht. Also ich habe tatsächlich solche Haare gehabt. Das Foto gab es mit Sicherheit auch schon 400 Mal bei uns im Mannschaftschat.
Ja, kenn sogar ich.
Ja, wenn Kinderfotos rumgeschickt wurden. Ich habe keine Ahnung.
Noch blonder als heute, glaube ich. Ne? Noch so hellblonder.
Ja, richtig, da habe ich mir doch Strähnen machen lassen. So blöd war ich damals. und mit schönem Stirnband und so, weißt du?
LeBron James für Arme.
So ungefähr, ja.
Das muss ich jetzt leider einmal sagen.
Ja, so ungefähr war es. So ungefähr war es.
Ja. Aber das hat damals echt noch funktioniert, okay. Und dann so der Übergang, wann hat man gemerkt, dass du eigentlich eher ein außergewöhnlicher Offensivspieler als ein Mittelblockspieler sein wirst?
Ja, das ging, glaube ich, los, dann, als ich in Magdeburg in die erste Mannschaft reingerutscht bin. Als ich dann die ersten Bundesliga-Schritte machen konnte, war es klar, dass ich da in der Abwehr nicht mehr Mann stehen kann und bin dann halt schnell zum Wechselspieler immer geworden. Und dann gab es einen Trainer, der zu mir immer gesagt hat, und das habe ich mir, glaube ich, extrem dann auch zu Herzen genommen, Philipp, ich brauche 100% vorne von dir, ruh dich in der Abwehr aus. Mhm. Und ich glaube, es schafft kaum ein Spieler, über 60 Minuten vorne 100% und hinten 100% zu geben. Von daher tut mir das, glaube ich, ganz gut, wenn ich gerade jetzt auch in der Spielsteuerung mir nochmal in der 30 Sekunden Abwehrzeit Gedanken machen kann, was ich vorne spielen kann.
Ja. Ist ja auch, hatten wir mit Andi Schmid schon mal in dem Podcast und man sieht es ja, hat es ja, glaube ich, zum Beispiel in Ägypten bei Johannes Goller gesehen. Ne? Das ist ja einfach menschlich logisch, dass vorne wie hinten 60 Minuten Vollgas nicht gehen. Ne?
100%, genau, ja.
Ja. Wie hast denn du damals so, also es war ja ganz kurz nach der ganz großen Zeit, wo du nach Magdeburg kamst, aber da war ja sicher noch dieser Flair des Meisters, des Champions League-Siegers. Hast du das auch ein bisschen mitbekommen, dass der Verein, auch wenn du damals nur in Anführungszeichen noch Jugendspieler warst, dass die erste Mannschaft so ein bisschen in schwierige andere Fahrwasser reinrutscht?
Nicht so ganz. Auch als die Fahrt so ein bisschen runterging, habe ich das immer noch so als der große SC Magdeburg betrachtet. Und ich kann mich noch wie heute erinnern, wie ich damals die Mannschaft da gesehen habe, die den ERF-Pokal gewonnen haben, wo dann noch Spieler waren wie, oder wo Stefansson, Nena Perunisic, Alfred noch als Trainer, Kretschow aus. Das war halt so der große SCM. Und dieses Bild habe ich irgendwie nie verloren, auch als es mal ein bisschen runterging. Von daher habe ich das irgendwie immer ausblenden können und für mich war es immer der große SCM, der große Leuchtturm.
Ja. Und dann irgendwann warst du selber dabei, den Glanz, das muss ja krass sein. Oder dann auf einmal selber brutal zu wissen, jetzt bin ich wirklich auch einer davon.
Ja, brutal. Also Magdeburg ist ja wirklich eine unfassbare Handballstadt. Also als ich da, ich weiß noch, als ich meine ersten Spiele gemacht habe, da bist du in die Stadt gegangen und da haben dich Leute erkannt und wollten Fotos mit dir machen. Und ich als 18-Jähriger, das war ja das ist ein Traum, der da irgendwie wahr geworden ist, ne? Und das habe ich dann auch genossen. Und als ich dann auf einmal mittendrin war, das war schon boah, krass. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, mein erstes Spiel damals in der Börlandhalle, da haben wir gegen TuS Lübeck zu Hause gespielt, da saß ich nur 60 Minuten auf der Bank, aber ich fand es so geil. Und dann mache ich mein erstes Bundesliga-Tor gegen Heinevetter damals noch im Fuchsbau.
Ach, wart.
Gleich erster Wurf in der Bundesliga war ein Roller gewesen bei ihm, ganz knapp über den Kopf rüber. Und,
hast du ein paar schöne Worte bekommen?
Ja, so ungefähr, ja. Also Heine wollte mich, glaube ich, am Boden irgendwie noch treten, so gefühlt.
Ja, das klingt nach Silvio Heinefelder.
Das habe ich ihm, glaube ich, schon ab und zu mal gesagt, dass es für mich ein ganz schönes Gefühl war, damals das erste Tor gegen ihn zu werfen. Und jetzt sind das halt Kollegen, ne? Jetzt ist es halt normal und das ist halt trotzdem immer wieder schön, sich daran zu erinnern, wie besonders das eigentlich damals war.
Ja.
Und dann habe ich natürlich auch viel Glück gehabt mit Verletzungen in Magdeburg, als ich da damals reingerutscht bin. Da war dann Fabian von Olfen, hat sich das Kreuzband gerissen. Da war nur auf der Mitte war Stian Tönnissen und auf halb links war alles Pajovic. Und irgendwann hast du dann immer deine Spielanteile bekommen und dann ist aus 5 Minuten sind 10 geworden, aus 10 20 und das war dann schon ein guter Entwicklungsschritt für mich. Und dann kamen leider die blöden Verletzungen dazu.
Genau, dich hat es ja dann selber leider auch erwischt. Und, Schulter ist ja auch echt das, ne? Also so Schulter und Knie sind ja immer die, wo man auch direkt fast schon Schiss um die ganze Karriere haben muss im schlimmsten Fall.
Das habe ich auf jeden Fall gehabt. Also als das zweite Mal bei mir das Labrum gerissen ist in der Wurfschulter, habe ich schon echt gedacht, ach du heilige Scheiße. Mhm. Philipp, das musst du jetzt in den Griff bekommen, ansonsten kannst du da auch einen Haken hintermachen. Dann habe ich auch 9 Monate lang Pause gemacht, habe Reha in Südafrika gemacht, war in Donaustauf bei Klaus Eder in der Reha, habe da wirklich viel investiert und toi, seit jetzt 8 Jahren gefühlt keine großen Sachen an der Schulter mehr und ist echt stark. Also ich kenne wenige Spieler, die nach 2 Schulteroperationen noch so aufs Tor werfen können, wie ich es kann.
Ja, stimmt. Du Donner, ich weiß gar nicht, wie hart wirfst du so? Du wirfst ja auch so über 130, oder? Wenn du mal richtig rausdonnerst.
Ja, das kann passieren, ja.
Das kann mal passieren. Krass. Ja, ich erinnere mich, ich habe meinen... Du warst sogar der Erste, den ich jemals für Sky interviewt habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Warst du gerade ganz frisch zurück nach Leipzig aus Wetzlar gewechselt? Minden gegen Leipzig. Das war mein erstes Spiel.
In Minden, weiß ich auch noch, genau. Ja.
Und da hast du auch so ein krasses Ding über einen Block drüber gehämmert. Das hatten wir auch in der Zusammenfassung drin. Warum auch immer, weiß ich das noch. Das habe ich so als ein Weber-Tor ein bisschen bis heute
sehr
in meinem Kopf.
Sehr gut.
Das ist auch fast 4 Jahre jetzt oder 3,5 Jahre ist es her. Egal, ich schweife ab. Was wollte ich eigentlich wissen? Genau, ich habe mit Fabian und Paul hatte ich das Thema auch relativ lang, weil die ja beide auch Schulter geplagt sind. Ist bei dir da, also Fabi sagt zum Beispiel auch, bei dem ist ja noch sehr frisch, auf der Seite schlafen nicht so gut. Hast du solche Nachwirkungen noch?
Also ich kann, wenn ich auf dem Bauch liege und die Arme so vor dem Kopf habe zum Beispiel, das geht halt gar nicht. Also da kann ich gar nicht so liegen, das funktioniert nicht.
Schulter direkt.
Ja, Aua, also die Beweglichkeit ist einfach nicht so gut, um das zu machen. Also alles, was jetzt hier ganz weit hinten ist, merke ich halt und versuche immer die Bewegungen dann irgendwie zu vermeiden. Aber trotzdem muss ich sagen, bin ich riesig zufrieden mit der Schulter, wie sie halt gerade ist.
Ja, aber du, wenn ich dich jetzt sehe, du schwingst ja schon den Arm sehr gerade durch. Aber das ist dann was anderes, als ihn nach hinten durchzustrecken.
Ja, also bei mir ist halt so, also wenn ich diese Rotation halt mitmache, weißt du? Also ich hole, glaube ich, extrem viel aus der Rotation halt raus. Also ich stehe ja nicht gerade vorm Tor und mache nur so, sondern ich versuche immer, mich weit aufzudrehen und dann halt viel Wucht da zu entfachen. Eine Bilderbuchtechnik.
Toll, wenn man sowas über sich selber sagt. Sau gut. Verdammt, jetzt bräuchte ich irgendwen, muss ich mal irgendwen fragen, wer ist denn so hyperkritisch, dass er sagen würde, der Weber hat keine gute, da finde ich wahrscheinlich niemanden, der dir da widersprechen würde. Vielleicht Heiner Brandt. Heiner Brandt sieht immer noch Verbesserungspotenzial bei euch.
Mit Sicherheit.
Wenn ich ihn kommentiere.
Mit Sicherheit, ja.
Aber der darf das auch, oder? Der
100%, ja.
100%. Ja, dann, du hast schon gesagt, ein echt harter, langer Leidensweg und ich glaube auch, das hatten wir schon mal angerissen vorhin, als wir über die Leipziger Zeit geredet haben. War das dann auch so ein Cut für dich, Neuanfang, nochmal zweite Liga, ganz neuer Verein, zum Glück nicht so weit weg von der Heimat?
Ja, absolut. Also die Chance, die mir damals geboten wurde, die war Gold wert für mich. Das tat mir sehr, sehr gut, einfach auf jetzt nicht dem ganz krassen Niveau wieder Fuß zu fassen und habe dann auch schnell gemerkt, dass die Schulter mitmacht und konnte dann über meine Spielzeiten und über meine wichtige Rolle im Verein extrem viel lernen und das tat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut auf meinem Werdegang.
Ja. Da war ja auch in der zweiten Liga schon Prokop der Trainer. Habt ihr irgendwie, wusste ich gar nicht, dass er dich auch schon in der Jugend trainiert hat. Wie war euer Austausch immer so? Wie habt ihr zusammengearbeitet?
Ja, sehr gut eigentlich. Wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Es gab natürlich auch mal Phasen, wo wir uns nicht hören konnten und wo ich auch sauer auf ihn war oder er sauer auf mich war. Also ich glaube, nach der ersten EM war er sauer auf mich. Als er mir damals einen Vertrag nicht verlängert hat, war ich sauer auf ihn. Also es war immer so ein Geben und Nehmen, aber wenn wir uns jetzt sehen, unterhalten wir uns immer noch gut und freuen uns, wenn wir uns sehen. Von daher ist da kein böses Blut übergeblieben.
Was ist denn so hängen geblieben bei dir aus den 3 Jahren? Warum ist es denn dann nach Wetzlar weitergegangen zum Ende dieser 3 Jahre?
Ja, es ist ja auch kein Geheimnis. Ich bin ja auch in spezieller Charakter vielleicht. Ne? Also ich sage auch manchmal Sachen, die vielleicht nicht so angenehm sind zu sagen und scheue mich davor nicht, auch mal meine Meinung zu tun. Und vielleicht war das ab und zu mal ein bisschen too much. Und da wollte einfach der Verein, beziehungsweise Christian wollte eine Veränderung auf meiner Position haben, hat damals dann Niklas Pitschkowski verpflichtet. Und dann war halt für mich die Konsequenz, okay, ich kriege keinen neuen Vertrag. Und im Nachhinein war ich da auch wieder extrem glücklich drüber, weil ich dann Kai Wandschneider als Trainer bekommen habe, der aus mir den Nationalspieler dann endgültig gemacht hat und ich bei ihm eine sehr gute Runde spielen konnte.
Torschützenkönig.
Genau, und von daher ist das alles so gut, wie es gekommen ist.
Ja. Und hast schon gesagt, von dieser EM, die war, glaube ich, für jeden schwierig war, habt ihr euch dann nochmal zusammengesetzt, du und Christian Prokop ausgetauscht und wieder zusammengefunden oder wie war dann so der weitere Verlauf?
Ja, so ungefähr war es. Also ich weiß noch, vor der EM, da war ich nicht ganz sicher, so was meinen Platz in der Mannschaft angeht und habe das vielleicht auch auf dem Feld, da war ich vielleicht extrem nervös teilweise und konnte einfach nicht mein Spiel spielen und dann hat er halt vor dem Turnier mit mir nochmal gesprochen und gesagt, Philipp, du bist bei mir im Team, also du musst jetzt keine Sorgen machen, dass du irgendwie rausgenommen wirst und du fährst nicht mit zur EM und das hat mir dann nochmal so einen Kick gegeben und dann habe ich das Selbstvertrauen einfach mit reinbringen können in mein Spiel und habe ihm das dann auch irgendwie wieder zurückgegeben und habe dann halt zum Glück eine sehr, sehr gute EM gespielt.
Mhm. Habt ihr jetzt gerade auch noch Kontakt? Man hat ja leider öffentlich lange nichts von ihm gehört.
Nee, jetzt, also ich sehe ihn ab und zu mal, wenn er mit dem Auto durch Leipzig fährt. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, Kontakt, das war nach irgendeinem Spiel, wo er mir gratuliert hat zu meiner Leistung. Aber es ist jetzt nicht mehr so dolle.
Ja. Okay, ja, ich weiß gar nicht. Aber weißt du dann quasi auch nicht, wie der Obsenweg vielleicht bald zurückgeht, ob wir ihn bald wiedersehen?
Kann ich dir nicht sagen. Nee, weiß ich gar nicht.
Auch nicht. Ja, ja. Sonst eine Bezugsperson, wenn meine Infos stimmen, war auch Kretsche in der Leipziger Zeit?
Ja.
Das lässt du erstmal nur so stehen, oder wie?
Ja, Kretsch hat mich oft kritisiert und hat mir oft Visiten gelesen und was mir aber auch wieder gut tat in dem Moment. Von daher war das auch eine wichtige Person für mich, ja.
Okay. Und wie ist das, wenn man zu so einem, du hast vorhin schon beschrieben, ehemals in Magdeburg so aufgeschaut hat, ein absoluter Handballheld und dann ist er auf einmal so ein Ansprechpartner?
Ja, da saß ich wieder wie so ein kleiner Schuljunge vor ihm. Also tatsächlich. Also egal, was er gesagt hat, das wurde abgenickt. Und ja, du hast recht und das stimmt und ich versuche es besser zu machen. Und da war immer noch dieser Mythos, der große SCM saß, in Person von Stefan Kretschmer vor mir. Das war dann doch trotzdem was Besonderes, weil jemand, der so viel Erfahrung hat und so viel Erfolge gefeiert hat, sich die Zeit nimmt, um dir zu helfen, Also im Endeffekt will ja keiner was Böses, sondern jeder versucht ja nur, dir irgendwie zu helfen. Und das war sehr wichtig für mich, ja.
Witzig, genau das, was du gesagt hast, kann ich mir auch noch genau daran erinnern, als ich meine ersten Spiele so mit ihm kommentiert habe. Da hast du genau das, das geht dann für die 60 Minuten mal aus, weil da musst du dich halt auf Handball konzentrieren, aber sonst ist es halt immer noch diese Legende, die da so neben dir sitzt.
Genau.
Warum warst du denn am Ende nur ein Jahr eigentlich in Wetzlar?
Weil mir dann doch irgendwie die Stadt Leipzig, meine Freunde, mein gewohntes Umfeld, meine Lebensqualität gefehlt hat. Also meine Freundin hat damals ja noch in Leipzig gewohnt. Das war dann auch mit Sicherheit ein Faktor, wieso ich dann gerne wieder zurück wollte. Und da kam vieles zusammen. Und dann kam das Angebot von Magdeburg, von Leipzig und haben gesagt, okay Philipp, wir würden dich auch frühzeitig wieder zurückholen und dann ging das relativ schnell alles. Also ich bin dann zum Geschäftsführer gegangen von der HSG, zum Björn Seib und habe gesagt, pass auf Björn, ich glaube, das wäre für uns alle besser, wenn ich wieder zurückgehe, weil irgendwann werde ich auch nicht mehr die Leistung bringen können, weil ich mich überhaupt nicht mehr wohlfühle und dann hat keiner was gewonnen und so ist der Weg dann halt wieder zurückgekommen.
Ach krass, okay. Boah, aber das ist ja auch nicht leicht, das so klar. Ich meine, die hatten ja mit dir einen Riesentransfer, Riesenglück, ihr hattet ein Riesenjahr zusammen, ist für die ja auch ein harter Schritt zu sagen, wir geben jetzt unseren überragenden Mann ab.
Ja, absolut. Also da bin ich auch extrem dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben und gesagt haben, okay Philipp, du kannst wieder nach Hause gehen. Und aber ich glaube, die haben das dann auch wirklich, also ich habe da auch, kann ich ja offen sagen, mir liefen die Tränen, als ich das erzählt habe, weil mir ist ja auch nicht leicht viel. Ich habe extrem, Heimweh war es jetzt vielleicht nicht, aber ich habe einfach das extrem vermisst, dieses Leipzig-Dasein. Und er hat ja, glaube ich, relativ schnell verstanden, dass das nichts mit dem Verein zu tun hat, sondern dass es wirklich persönliche Sachen sind. Und und wie ich es dann schon gesagt habe, macht es ja auch wenig Sinn, wenn man einen Spieler mit Biegen und Brechen versucht zu halten, der vom Kopf vielleicht gar nicht mehr da ist und dann auch nicht mehr die Leistung bringen kann.
Ja, genau darüber haben wir auch in diesem allerersten Sky-Interview übrigens geredet. Da hast du das auch nochmal gesagt, dass das eine rein persönliche Sache war, warum du jetzt wieder da bist. Da war es ja dann André Haber. Hat der einfach in dir wieder was anderes gesehen als Christian Prokop oder warum wollte der dich dann doch so schnell zurückhaben?
Ja, ich glaube, vorwiegend hat er gesehen, dass ich Torschützenkönig geworden bin bei der HSG und dass ich, glaube ich, wenn ich meine Qualitäten aufs Parkett bringe, dem Verein gut tue, eine wichtige Person im Verein sein kann und dann hat er da auch relativ schnell zugestimmt, ja.
Das heißt, aber dieses ganz große Potenzial hat Christian Prokop vielleicht in dir nicht gesehen?
Ja, doch, gesehen hat das bestimmt, aber vielleicht konnte das in manchen Situationen nicht perfekt auskitzeln. Im Nachhinein versucht man immer irgendwie dann schlau zu reden und zu sagen, daran hat es gelegen oder da, das war falsch, das war von mir falsch, das war von ihm falsch, aber ich glaube, so wie es lief, war es gut für jeden, für mich auf jeden Fall. Und ich bin ihm auch dankbar, dass er mir da so viel Zeit gegeben hat, damals in Magdeburg schon als junger Spieler reinzukommen, aber auch in Leipzig die ersten Jahre wieder Fuß zu fassen und habe da dann auch mit den Schritten in die Nationalmannschaft zu ihm viel wieder zurückbekommen. Und von daher will ich nicht sagen, dass André Haber mir besser jetzt getan hat in der Situation als Christian Prokop. Das ist, wäre fatal zu sagen. Also beide Trainer sind sehr, sehr gut und haben viel aus mir gemacht und
Für uns, das war von außen immer so spannend, ne? Weil man wusste ja, es ist jetzt ein knappes halbes Jahr Haber, dann kommt aber Biegler. Das war von außen so ganz merkwürdig und dann lief es unter Haber so gut und die Anfangszeit unter Biegler war extrem schwierig, ergebnistechnisch. Du nickst schon so wissend. Wie habt ihr dieses Hin und Her? Wie war das intern?
Also ich habe natürlich auch im Vorfeld mit Biegel Kontakt gehabt, als das erste Mal so aufgeflammt ist. Er könnte sein, dass er Trainer in Leipzig wird. Ich bin ein riesen Biegel-Fan. Also die Art und Weise, wie er versucht, dem Spieler Freiheiten zu geben, auch im Spiel Sachen zu entscheiden, gefallen mir einfach sehr gut. wenn man nicht immer nur so an dieses krasse System gebundene Spiel hängen muss. Von daher war ich immer ein Beagle-Fan. Aber Beagle hat, glaube ich, einfach von dieser Philosophie her nicht ganz zum SCDFK gepasst, weil da halt viele Arbeiter sind, die vielleicht nicht das große Talent haben, sondern halt viel über, was du vorhin schon gesagt hast, den harten Weg gehen mussten. Und da war dieses Ausbrechen aus System und eigene Kreativität reinbringen vielleicht fehl am Platz. Und daran ist es vielleicht dann im Endeffekt auch gescheitert.
Spannend. Okay, ja. Man sieht ja auch wirklich, dass der Handball ein bisschen ein anderer war, den ihr damals gespielt habt, in dieser kurzen Phase und den ihr jetzt wieder spielt. Ist interessant zu hören. Ja. Lukas Binder ist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel, ne? Das war doch auch immer einer, der sich rangearbeitet hatte und immer besser wurde.
So, absolut.
Je länger das ging, ne?
Ja, also die Karriere von Lukas ist wirklich beachtlich. Also der hat, glaube ich, in der 5. Liga beim SCDFK angefangen, im Männerbereich zu spielen mit 16. Und jedes Jahr über.
Man kriegt den da nicht weg.
Nee, und jedes Jahr hat er irgendwie überstanden und hat sich immer besser entwickelt und wurde immer wichtiger für einen Verein als Figur, als Spieler. Und jetzt ist er halt nicht wegzudenken, ne? Also das sieht man jetzt auch mit seiner Vertragsverlängerung. Also ja. Ich glaube, Lukas Binder wird nirgendwo mehr spielen, weil er so ein eingefleischter DFK-Spieler ist. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen, irgendwie Bindi woanders in einem anderen Verein. Das ist gar nicht so realisierbar irgendwie.
Was dem SCM sein Matze Musche ist, ist den Leipzigern ihr Lukas Binder, ne?
Richtig, so ja. Genau.
Den hören wir mal kurz. Er ist ja, wie gesagt, einer deiner Besten, wenn nicht dein bester Buddy.
Ja, ein paar nette Worte an Philipp zu finden, fällt natürlich nicht schwer. Er wird allerdings auch relativ viele dafür bekommen, deswegen will ich ihm nicht zu viel Honig ums Maul schmieren. Er hat für Leipzig und auch kürzlich für Deutschland eine ganz, ganz große Rolle gespielt und vor allem den Angriff wahnsinnig eingenommen. Das hat er über Jahre hinweg in Leipzig getan und hat das jetzt auch in der Nationalmannschaft gemacht. Ich hoffe für ihn, dass er es auch in Magdeburg so tun kann und dort das Zepter so in die Hand nehmen kann. Ich hoffe, dass es sportlich genauso gut läuft, mindestens genauso gut wie bei seinem letzten Weggang aus Leipzig und dass er danach nicht nochmal unbedingt hier wieder her will, sondern dass dort alles richtig gut läuft und dass er vor allem verletzungsfrei bleibt.
Siehst du mal, das ist doch nett. Das klingt doch gar nicht so, als hätte der dich nochmal umstimmen wollen. Wenn
schöne Worte auf jeden Fall, ja.
Ja, aber ihr werdet Kontakt halten, auch wenn es
standmäßig
auseinandergeht. Ne?
100%, ja. Sein.
Der hat uns noch ein paar ganz gute Sachen erzählt, beziehungsweise auch Sachen, die ich dich nochmal fragen muss. Er sagt, und wenn es dein bester Kumpel nicht weiß, dann kann es ja auch eigentlich nicht so sein. Der meint, du kannst, oder er hat dich noch nie kochen sehen. Du gehst immer essen. Ist das so? Kannst du gar nichts am Herd?
Also, ob ich es kann, weiß ich nicht, weil ich es halt wirklich noch nie gemacht habe, so extrem, weil ich einfach unglaublich gerne essen gehe und dieses Chaos, was Kochen in der Küche verbreitet, gar nicht zu Hause haben möchte, sondern ich einfach esse, bezahle und dann nach Hause gehe und alles ist sauber. Also von daher hat er da nicht so Unrecht, ja.
Aber so Nudeln warm machen, das kriegst
das
du
kriege ich auch
oder dir ein Brot schmieren.
Ja, das, also sowas... so einen strammen Lachs oder sowas kriege ich auch schon mal hin zu Hause, ja.
Strammen Lachs? Ist das
kennst du nicht?
Ich kenne nur einen strammen Max.
Ja, Brot, Lachs und ein Spiegelei obendrauf.
Ach krass, das gibt's auch mit Lachs. Okay, ich kenne das nur mit Leberkäse, dann ist es ja strammer Max.
Ja.
Okay, Lachs und Spiegelei, passt das zusammen?
Überragend. Muss man probieren, wirklich.
Probier ich mal aus. Ja, das liebe ich beide. Geil, danke. Das probier. Siehst du, jetzt krieg ich hier von dir kocht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ausgeht.
Ja, stark. Ja.
Seht ihr mal, aus welchem Niveau ich kochen kann, du Liebe. es scheint mit dir und den Frauen ja sehr speziell zu sein. Lukas Binder vermutet, das liegt an deinen vielleicht etwas zu hohen Ansprüchen. So habe ich das rausgehört. Kannst du da mitgehen oder was ist das Problem?
Also ich glaube, hohe Ansprüche wäre vielleicht das falsche Wort, aber so genau an was es liegt, kann ich dir gar nicht sagen. Vielleicht sind mir andere Sachen wichtiger momentan und momentan ist halt... mein Hund das Wichtigste für mich, davor war die WM das Wichtigste für mich und da ist wenig Zeit irgendwie in dem Dorf Leipzig Frauen kennenzulernen.
Mhm. Aber nicht, dass sie dir zu viel Zeit lässt, mein Lieber. Irgendwann ist man alt und verschrumpelt, dann will einen keiner mehr.
Der Deckel kommt irgendwo immer drauf.
Das glaube ich auch. Jeder Topf hat seinen Deckel. Da können wir uns drauf einigen. Du bist ein riesen Serienfreak. Mhm. Was guckst du gerade so am liebsten? Was kannst du unseren Hörern empfehlen?
Also, was als letztes habe ich jetzt Vikings geguckt. Obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Wikinger oder Game of Thrones Fan bin, aber Vikings hat mich extrem gefesselt. Das
du
war
bist
wirklich
kein Game of Thrones Fan. Wieso das denn?
Ich mag das nicht so.
Boah, krass, das kann ich gar nicht. Oder ich kenne niemanden, der so ein riesen Serienfan ist, der nicht Game of Thrones geil. Ich fand das mega. Nee.
Also ich gucke sowas wie Narcos oder Suits oder sowas. Sowas
Suits finde ich auch geil. Ja. Wobei sich Suits irgendwann schon sehr im Kreis gedreht hat, oder?
Ja. Das stimmt schon. Also, und ich hasse vor allem auch Serien, die noch nicht zu Ende gedreht wurden. Also zum Beispiel bei Blacklist oder sowas war das der Fall. Da guckst du sechs Staffeln und dann musst du ein Jahr warten auf die siebte. Da könnte ich durchdrehen. Also wenn, dann muss es einfach hintereinander weg. Und dann bin ich zufrieden.
Das war mein Glück. Ich habe bei Game of Thrones so spät angefangen, dass wir wussten, wann die letzte Staffel rauskommt und haben das dann ziemlich genau mit Binge-Watching so getimt, dass wir genau fertig wurden. Wir haben 2-3 Nachtschichten einlegen müssen, um pünktlich um 3 Uhr nachts dann einmal aufzustehen und die letzte Folge zu gucken. Das war echt.
Das ist dann aber auch schon ein bisschen krank, oder?
Ja, das war ziemlich krank. Das war, ich sage dir, da bin ich auch in ein Loch gefallen. Das war, glaube ich, das gleiche Wochenende, wo die Bundesliga-Saison zu Ende gegangen ist. Und ich hatte mich ein halbes Jahr nur mit Game of Thrones beschäftigt. Und dann war beides auf einmal weg.
Scheiße.
Ich hab mich vor so einem Loch gefühlt. Das war echt
Das Leben hat keinen Sinn mehr.
So, ohne Scheiß. Das ist jetzt übertrieben, aber so hat es sich ein paar Stunden lang angefühlt. Das war echt komisch.
Geil.
Und Fußballmanager hat uns Benny noch gesagt. Das ist ein großes Hobby von dir.
Ja, also ich bin ja von uns beiden auf jeden Fall der bessere Managerspieler, weil Lukas, der muss immer Kredite aufnehmen, weil er sich mit dem Geld verkalkuliert. Das wird er nie eingestehen, aber es ist Fakt. Es macht einfach riesig Spaß. Also wir sitzen dann, keine Ahnung, 6 Stunden auf der Fahrt im Bus nebeneinander und spielen das Spiel. Es ist überragend. Und jetzt haben wir letztens erst wieder ein Update gemacht mit den 21er-Kadern. Da musste man so Patches runterladen und das dann einfügen ins Spiel und so. Und,
Das ist quasi das Alte. Und ihr stellt dann da eure Mannschaften auf und kauft Spieler hinzu und dann guckt man, wie die spielen oder wie läuft das?
Das ist eine ganz normale Bundesliga-Saison. Also du fängst mit einem Verein an. Ich habe meistens immer mit dem ersten FC Magdeburg oder so angefangen oder mit RB Leipzig. Und dann hast du dann Etat, Spielergehälter und sowas und dann musst du halt Leute kaufen und entwickeln.
Geil. Aber das ist ja nicht. Früher gab es den ja auch wie FIFA von EA, da habe ich das auch noch gespielt, aber ich glaube, das wurde vor über 10 Jahren eingestellt.
Das war 2014, war der letzte Manager und das Spiel ist es immer noch das gleiche, nur der Kader wird aktualisiert immer. Und so ein paar Futures vom Design her und von der Grafik her wird aktualisiert. Also da gibt es wirklich Leute, das finde ich überragend, die sich da, keine Ahnung, gefühlt 5 Wochen hinsetzen am Stück und alle neuen Spielerprofile einfügen und alle neuen Mannschaften umschreiben und dann diesen Patch halt herausgeben und dann kannst du den downloaden und dann kannst du das Spiel halt spielen.
Geil. Aber es ist immer noch diese Engine vom EA Sports Manager 2014.
14, dann, genau. Also das Grundgerüst ist immer noch das gleiche, nur halt die Grafik ist ein bisschen anders.
Okay. Und du führst deine Mannschaften, ist es so ein bisschen eher im realistischen Modus oder führt man da dann den FC Magdeburg in die Champions League und zur Meisterschaft und so?
Ja, also wenn du es gut machst, so wie ich, dann passiert das auch, ne? Also ich bin jetzt mit dem FCM bin ich jetzt in der Bundesliga. Unter und den rasierst Top 5.
Alles.
Nee, das noch nicht. Also das ist, haben sie dieses Jahr ein bisschen realistischer gemacht. Also sonst war das der Fall, du fängst mit einer Drittligamannschaft an und bist in 3 Jahren in der Bundesliga und nach 5 Jahren bist du Deutscher Meister.
Ja,
Das ist jetzt halt nicht mehr so einfach und das schafft Bindi halt nie, weil er dann immer rausgeschmissen wird vorher und ist meine große Stärke.
Also das heißt, der nimmt die Bayern und steigt in die zweite Liga ab, oder wie läuft es bei ihm so?
Nee, also Bindi ist so ein Fahrstuhlmanager. Der fängt in der zweiten Liga an, steigt auf, steigt direkt wieder ab, steigt wieder auf, steigt wieder ab und ich bin halt jemand, der etabliert sich in der Liga.
Und aber spielt da jeder sein eigenes Spiel oder ist das dann auch eine Simulation, wo ihr beide zusammenhängt und die Ergebnisse die gleichen sind? Oder
genau,
jeder
genau. Wir spielen quasi dann in einer Liga. Also ist dann zu zweit ein Spiel quasi.
Ah, okay. Ja, geil.
Da muss ich ihn mal fragen, ob er das so...
Und alles, was er jetzt anders sagt, ist eine Lüge.
Gut, ist jetzt sein Pech, dass du den letzten Podcast hattest, zeitlich im Vergleich zu ihm, da kann er jetzt nicht mehr widersprechen. Ja. Ach, schön. Er hat mir noch erzählt, neulich hast du mal das Training verpennt.
Oh ja, das war das erste Mal in meiner Karriere.
Wirklich, das allererste Mal in so vielen Jahren. Oh, das spricht aber für dich.
Ja. Okay, krass. Ja. Aber ich hasse Unpünktlichkeit. Ich muss immer 5 Minuten vorher da sein. Und das war echt krass. Also ich habe auf den Trainingsplan geguckt, früher morgen, und sehe 16 Uhr, aber bin in der Spalte verrutscht. Und wir hatten um 13 Uhr. Und ich sitze 13 Uhr hier und esse halt und gucke halt Fernsehen. Und gucke ich aufs Telefon, André Haber, und dachte mir, Mensch, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Geh halt ans Telefon.
Oh nein.
Ja, Philipp, wo bist denn du? Ich so, ich bin zu Hause. 13 Uhr ist Video. Ist scheiße. Gib mir 10 Minuten, ich fahre sofort los. Und das war unangenehm, aber zum Glück wurde es nicht so groß zum Thema gemacht.
Okay. Ja, jetzt schon. Jetzt weiß ich es ganz Handball-Deutschland.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, es ist mir das erste Mal passiert und wird mir, glaube ich, auch nie wieder passieren.
Okay. Aber das ist ja eh krass. Okay, also du scheinst sehr diszipliniert und gut organisiert zu sein, weil ich glaube, weiß es jetzt nicht, ich habe ehrlich gesagt auch noch nie jemanden danach gefragt, aber das passiert doch jedem mal bei, was macht ihr, 250 Trainingseinheiten im Jahr, dass man da einmal falsch in den Kalender guckt?
Ja, also das ist mir tatsächlich noch nie passiert.
Ja. Krass, vielleicht brauchst du doch eine Frau, die deine Termine managt. So
lange. Oh, ja, genau. Ich komme jetzt in das Alter oder was, wolltest du jetzt so
genau, anfangen? Genau, genau. Ja, ja. Es fängt schon an, es reißt langsam ein. Das ist natürlich nur ein Spaß. Ach, dann habe ich eigentlich nur noch eine abschließende Frage, weil Lukas Binder das so herrlich erzählt hat in seiner Podcast-Episode. Du warst ja auch mal ein Jahr dort. Wie wenig wird in Wetzlar wirklich trainiert?
Kann ich das auch nicht beantworten?
Nein.
Also ich glaube, also auf jeden Fall weniger als in Leipzig.
Ja.
Da gibt es auch auf jeden Fall auch mehr freie Tage. Das hat man, glaube ich, auch daran gesehen, dass ich halt jedes Wochenende in Leipzig war. Aber es spricht ja für sie irgendwie. Also Kai Wandschneider stellt da jedes Jahr eine Mannschaft zusammen, wo immer 7, 8 neue Spieler sind, und er spielt jedes Mal eine überragende Saison. Das ist also echt so geil, ne? Vielleicht ist es manchmal weniger auch mehr.
Schön. Da freuen sich alle Handballer, Amateurhandballer drüber. Super. Flippi, vielen Dank. Wir machen noch ein ganz kurzes Break und dann machen wir noch die schnellen Entweder-Oder-Fragen und dann hast du es geschafft.
Perfekt.
Timo Kastening oder Philipp Weber? Wer verliert beim Bankdrücken?
Timo Kastening. Nee, eigentlich ich, weil ich mach's eigentlich nie.
Bin ich da eigentlich richtig oder gibt es jemanden, der überraschenderweise noch weniger drückt beim DHB?
Ich kann dir das echt nicht beantworten, weil ich, glaube ich, seit 5 Jahren kein Bankdrücken mehr mache, weil es einfach meiner Schulter nicht gut getan hat oder gut tut.
Naja,
macht auch Sinn. Von daher, glaube ich, macht Timo mehr, aber also ich mache immer davon abhängig, ob ich Krafttraining mache, ob Timo dabei ist oder nicht. Also wenn Timo Krafttraining machen geht, dann gehe ich auch mit.
Wirklich? Wieso hängst du dich gerade an den dran?
Das ist immer so ein Running Gag, so ein Joke. Wenn jemand dich fragt, kommst du mit Kraft machen, dann sage ich mal, wenn Timo dabei ist, bin ich auch dabei.
legst du den Druck zu ihm rüber? Das ist eigentlich clever.
Ja, ja.
Das mache ich ab jetzt auch so. Ich suche mir meinen faulsten Kumpel und sage, ja, wenn der Fitness geht, gehe ich auch. Das ist vorhin schon mal angeklungen, witzigerweise bei deinem Managerspiel. Mit wem hältst du es denn eher? Mit dem RB Leipzig oder dem FC Magdeburg im Handball? Im Fußball, sorry.
RB Leipzig.
Weil?
Ja, weil da einfach auch persönliche Beziehungen dahinter stecken. Ja. Also ich einige aus dem Verein kenne und so. Und ja.
Da musst du aber jetzt aufpassen, wenn du wieder in Magdeburg bist.
Ja, das kann sich auch wieder ändern dann.
Okay, da bist du offen. Sehr gut. Führerschein mit 17 oder doch lieber erst mit 23?
Ich habe mit 23, glaube ich, erst gemacht.
Krass, warum hast du denn so spät den Führerschein gemacht?
Ja, weil ich mir immer gesagt habe, ich brauche den nicht. Also in Leipzig ich habe immer in der Arena gewohnt, konnte zu Fuß gehen oder bin mit Fahrrad gefahren. In Magdeburg konnte ich auch zu Fuß gehen und immer, wenn wir irgendwo hinfahren mussten, hatte ich jemand abgeholt. Und deswegen hat das so lange gedauert und ich musste ihn dann machen, als ich nach Wetzlar gewechselt bin.
Du bist mit 5 Jahren Motocross gefahren, aber du hast nicht mit 18 den Führerschein gemacht.
Ja, ich weiß auch nicht warum. Meine Mutter hat auch immer gesagt, ey, jeder Mensch hat einen Führerschein, nur du nicht. Mhm. Und jetzt kann ich es mir gar nicht mehr ohne vorstellen, ja.
Ja. Wenn dich mal wieder jemand damit ärgert, ich kann dir verraten, ich habe ihn mit 27 gemacht. Insofern, es gibt Leute, die sind noch deutlich hinter dir.
Und ich kenne auch Spieler in der Bundesliga, die es auch jetzt machen erst und auch in meinem Alter sind.
Oh, ist das so?
Ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen.
Ach komm, jetzt sag.
Also ich habe das jetzt erst letztens erfahren. Also ich glaube, Albin Lagergren macht jetzt gerade erst seinen Führerschein.
Ach, kein Scheiß. Hä, aber da, also im hohen Norden braucht man doch ein Auto. Wie kann denn der?
Das ist der spielt ja bei Rhein-Neckar-Löwen.
Nein, ich meinte jetzt, sag mal, aber er kommt ja aus Schweden, oder bin ich jetzt
gerade? Ach so, ja, oh Gott, da hast du recht.
Und ich dachte, in Schweden kommt man doch mit dem Auto, aber vielleicht denke ich Schweden auch ganz falsch, kommt man doch nirgendwo hin. Ja. Aber danke, dass du mir zutraust, dass ich nicht weiß, dass er bei den Rhein-Neckar-Löwen spielt. Das merke ich mir. Ja, das hast du leider vorhin schon mega geil beantwortet. Ich habe mich noch gefragt, wer der bessere Angler ist, du oder Jannik Kohlbacher. Aber der muss ja ein Vollfreak sein.
Ja, absolut. Ja. Ja.
Was ist denn deine Fernsehlieblingssendung? Zwischen Tüll und Tränen oder doch lieber Hochzeit auf den ersten Blick?
Boah, beides nicht.
Guckst also du wirklich nicht?
Nee, also ich habe Tüll und Tränen mal eine Zeit lang geschaut, weil meine Eltern da mitgemacht haben.
Ach,
also unser Laden war da mal vertreten, genau.
Oh, dann muss ich, wie heißt denn der? Da muss ich meine Frau, die hat das immer geguckt, dann kennt die den ja garantiert.
Sissi Brautmohn.
Oh, das frage ich meine Frau mal, ist ja witzig, ey.
Ja, da haben wir mal eine Zeit lang mitgemacht, genau. Und dann habe ich es auch geschaut, aber also wenn ich im Fernsehen Serien gucke, dann ist es eigentlich nur GZSZ und alles, was zählt.
Ach, okay. Du bist so richtig in der Schnulzecke quasi.
Das ist doch keine Schnulze. Das Geile bei solchen Serien ist, du kannst es 4 Wochen lang nicht gucken, guckst es einmal wieder, bist wieder komplett drinne.
Sind die Charaktere da immer so gleich oder wie? Die habe ich
ja beide du noch kommst, ja, du kommst immer ganz schnell wieder rein, weil irgendwie die ganzen Leute immer gleich bleiben und so.
Und sind ja auch, hat GZSZ nicht irgendwie so 3000 Folgen oder so?
Unfassbar viele. Also ich weiß noch, als ich ganz, ganz klein war, wie gesagt, 4 Jahre muss ich alt gewesen sein, weil mein Bruder hat das ja gesehen bei GZSZ mit dem Buttercross, da lief das schon und das ist jetzt...
Ja gut, das spricht dann schon irgendwie auch für die Qualität. Über so viele Jahre schafft man es nicht, wenn man nicht vieles richtig macht. Ja. Meisterschaft oder Pokal? Welchen Titel gewinnst du mit Magdeburg?
Beide.
Oh,
das hören wir. Ich bin ja 3 Jahre da.
Stark, okay. Ich glaube, das passt gut in Bennos Pläne. Der hat das auch angekündigt, dass es irgendwann schon mal wieder eine Meisterschaft sein darf. Sehr gut. Da frage ich dich in 3 Jahren nochmal nach.
Also, gerne.
Oder in 3,5 dann inzwischen.
Ja.
Wer ist denn eigentlich der bessere Trainer? André Haber oder Bennett Wiegert?
Boah. Ey, du gibst mir hier Fragen, wo ich in Teufels Küche komme, ey. sind beide auf ihre eigene Art und Weise sehr, sehr gut.
Da hast du aber eine schöne diplomatische Antwort gefunden. Ja, das war auch ehrlich gesagt die, wo ich keine drauf erwartet habe. Keine Antwort drauf. Du, dann bleibt nur noch eine allerletzte Frage, die kriegt jeder hier gestellt. Wen würdest du uns denn mal als Gast empfehlen? Wen sollten wir mal einladen bei Hand aufs Harz?
Macht ihr nur Handballer oder macht ihr generell alles?
Bisher hatten wir mal einen Nicht-Handballer. Ich glaube noch nicht, aber ich könnte mir das auch mal vorstellen, irgendwen anders zu nehmen. Der sollte halt schon irgendwie auch interessiert an Handball sein.
Ja, klar.
Ja.
Wen sollte man unbedingt mal hören? Boah, ist schwer, weil ich glaube, ich bin jetzt auch schon der 3000. oder?
So Folge, ja, was sind wir jetzt heute? Ich glaube Folge 43 oder so 44, ich glaube Folge 44.
Doch schon so viel. Aber ich würd tatsächlich auf Al Milosevic tippen.
Mhm.
Okay. Weil da,
euer
da,
Kreis?
Genau, da erfährt man auch extrem viele lustige Sachen, ja.
Okay. Das ist irgendwie, die Kreisläufer scheinen alle witzige Typen zu sein.
Ja.
Teuer, Pevnov, lauter so Spaß.
Ja gut, teuer ist ja eine eigene Kategorie.
Der war neulich mal hier, das war ein Feuerwerk der guten Laune auch.
Ja, definitiv. Der Typ.
Sehr geil, mein Lieber. Vielen, vielen Dank.
Sehr
das
gerne.
War's dann auch schon.
Spaß gemacht.
Das freut mich, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Mir auf jeden Fall. Ich habe viel gelacht, viele geile Geschichten. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Gerne abonnieren diesen Podcast, teilen, euren Freunden und Eltern erzählen, dass es ihn gibt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.